Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Idea A Priori. Idea A Priori ist eine sehr kleine, sehr sympathische Firma, die euch bei eurem Internetauftritt unter die Arme greift. Dabei geht alles vom klassischen Webdesign über SEO, Google Business bis hin zu kompletten Online-Shops. Eine berechtigte Frage ist jetzt natürlich, wofür brauche ich das, wenn ich mir auch einfach für 5 Euro den Homepage-Baukasten von XYZ klicken kann? Die Antwort ist ehrlich gesagt länger als dieser Spot. Aber kurz gesagt,
heißt es nichts anderes, als dass ihr im Gegensatz zu anderen Firmen nicht mit den üblichen Wichsern redet, sondern mit echten Menschen aus einem kleinen Team, das sich wirklich um eure Probleme kümmert und das tut, was ihr braucht und euch nicht versucht, das übliche Standardpaket anzudrehen, sich nach Vertragsabschluss dann nicht mehr um euch kümmert.
Denn mit dem Aufbau von so einer Homepage oder dem Einrichten ist es seit Ende der 90er eigentlich nicht mehr getan. Eine Homepage braucht Aufmerksamkeit und ein Shop erst recht. Und ich spreche da aus persönlicher Erfahrung. Ich hatte letztens noch eine schmerzliche Begegnung mit einer 1,1 Gigabyte großen, kaputten SQL-Datenbank und einem zerschossenen WordPress und ich habe nur gekotzt. Glaub mir, das will man nicht.
Mal ganz zu schweigen um den ganzen rechtlichen Scheiß, um den man sich heute so kümmern muss. Stichwort Deutschland. Formulare, Bürokratie, Rechtssicherheit, Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Man darf gar nicht mehr selber erfahren, wie das eigene Kind heißt, bevor das Kind nicht unterschrieben hat bei der Geburt. Aber das wird euch dort alles abgenommen. Macht euch keine Sorgen. Das ist eine gute Firma. Die machen einen guten Job. Wir lieben euch.
Bis Ende Mai läuft bei Idea A Priori auch noch eine Corona-Soli-Aktion, die sich vor allem an Künstler, Selbstständige und kleine Unternehmen richtet. Um euch in diesen schwierigen Zeit ein bisschen zu unterstützen, verzichten die Jungs und Mädels von Idea A Priori auf jegliche Erstellungskosten für so einen Online-Auftritt. Also, wenn ihr mal Bedarf habt in die Richtung oder so, schaut mal in unsere Shownotes, da steht noch ein bisschen mehr Informationen. Ansonsten meldet euch bei denen, die helfen eigentlich jedem. Es gibt nur eine kleine Einschränkung dabei, unethische Projekte lehnen die gerne mal ab, frei nach dem Motto, kein Webdesign für Faschisten. Finde ich super sympathisch, haben die wirklich so stehen in der, ne?
Wirklich? Kein Webdesign für Faschisten?
Ja, wirklich.
Aber was macht denn, wenn Björn Höcke jetzt nächste Woche von seinem Kegelverein endlich mal einen schönen Webauftritt machen will? Was macht er denn dann?
Den großen Mittelfinger sehen. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo. Heute lernen wir, Löcher in Metall zu bohren. Martin fängt mit dem hinteren Loch an. Zuerst gibt er etwas Öl direkt auf das angedrückte Loch und auf die Spitze seines Bohrers. Anschließend setzt er behutsam an und stößt langsam in die kleine Öffnung. Martin weitet das hintere Loch, bevor er den dicken Drill rausholt. Da es mit dem dicken Drill ziemlich laut werden kann, verschließt Martin das Fenster. So schützt er seine Nachbarn vor einer erhöhten Lärmemission. Dank der guten Vorbereitung kann Martin jetzt immer schneller rein und raus.
Ach. Schön, oder?
Oh, Reini, was war das denn für eine Scheiße? Das war doch kein echter Werbespot, oder?
Das war auf vielfachen Wunsch. Das wurde mir, ich weiß nicht wie oft, zugeschickt von ganz, ganz vielen wundervollen Menschen. Das war eine Kampagne vom Bundesamt für Gesundheit aus der Schweiz. Es ging um Safer Sex.
Echt, oder?
Doch.
Ah, okay, doch, okay,
doch,
okay,
doch.
Okay.
Es geht um Safer Sex und so und ja.
Es gibt also es noch, ging nicht wirklich um Sport. Ah,
nein,
okay.
Nein, nein. Es gibt auch noch einen wunderschönen Spot dabei, wo so ein Metzger gezeigt
aber
wird.
Aber wo ging es denn da um Safer Sex bei der Sache? Er schmiert seinen Bohrer ein. Mehr stand dort da nicht. Also er packt den Bohrer ja nicht in Gummi oder so.
Nee, das war's. Also ne, er bohrt mit dem kleinen Bohrer vor und dann mit dem großen behutsam nach und so. Und was weiß ich, frag die Schweizer. Nicht mich.
Ich hatte dir doch extra den Schweizer Pornosynchronisator geschickt. Warum hast du den denn nicht benutzt? Das ist doch mega heiß.
Den haben wir doch schon mal gehabt.
Nein.
Doch.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Dich ist saftig. Oh, dich ist, ja. Dich ist tight.
Den hatten
oh,
wir schon. Den hatten wir oh. schon. Den hatten wir schon.
Der ist wirklich?
Ja. Den hatten wir.
Ich glaube, der arme Typ hat versucht, sich umzubringen, als das bekannt geworden ist. Der hatte das gar nicht, der wollte das nur mal ausprobieren. Das war nicht so richtig gut. Ein Schweizer, auf Schweizerisch Dirty Talk ist wirklich schwierig, weil wenn du so, das ist, oh, ja, das ist was Besonderes. Ah, oh, oh, oh. Das ist,
mach das Raclette heiß.
Ich streich mir den Käse von der Raclette. Oh, auf der Kartoffel.
Jetzt kriegen wir wieder böse Briefe aus der Schweiz oder so. Nein, wir mögen die
Schweizer. Schweizer hören uns doch gar nicht. Haben wir doch, Schweizer doch, Community? Ich glaube nicht.
Ja, doch,
ich habe noch nie einen Schweizer Brief bekommen.
Doch, wir haben Schweizer Community. Ich muss also sagen, ich mag die Schweiz, wirklich. Also ist hübsch da. Teuer, aber sehr hübsch. Also ich habe da mal...
Ich bin auch dankbar für meinen Erstwohnsitz. Ich danke der Schweiz. Es ist immer schön, wenn ich einmal im Jahr dahin fahre, wenn das Finanzamt kommt, damit die glauben, dass ich wirklich da bin. Und ich habe da eine gute Zeit, einmal im Jahr für 4 Stunden. Das machen ja wirklich viele Prominente. Man glaubt es gar nicht, wer alles in der Schweiz gemeldet ist. Sportler, aber auch viele andere. Ja. Aber auch viele andere, also auch viele Schauspieler und so sind, haben ihren, also das ist aber, das hat nichts mit Steuern zu tun, sondern weil das landschaftlich so nett ist, weil die Eidgenossen so sympathische Leute sind, einfach deswegen. Damit hängt das zusammen, Reini.
Die Schweiz ist aber wirklich hübsch. Also ich habe mal einen Freund besucht, als der während seines Studiums ein Auslandssemester in Anführungszeichen in der Schweiz gemacht hat. Und da war ich glaube, knapp 2 Wochen oder so in der Nähe von Zürich. Und das ist schon echt malerisch, also wirklich, wirklich hübsch da. Und die Schweiz ist, glaube ich, auch eines der wenigen Länder, wo man berechtigterweise ein SUV fahren darf oder muss. Weil man reich ist oder was? Nee, ja, das auch, weil man reich ist und weil man sonst die scheiß Berge nicht hochkommt. Das ist wie auf Teneriffa, wenn auf Teneriffa
irgendwo. Ach so, das ist der Grund.
Ja, da kommst halt die Berge nicht hoch. Nee, ist wirklich hübsch da, aber unglaublich teuer. Ich weiß noch, dass wir so eine kleine Fahrradtour gemacht haben. Das war auch, als ich mit dem Fahrrad mal aus dem Ruhrgebiet nach Konstanz gefahren bin. Da sind wir auch durch die Schweiz gekommen, ein Stück. Da gehst du in
super. Ist das da, wo du Thomas Gottschalk beim Joggen gesehen hast?
Nee, das war, als ich mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren bin. Ist erstaunlich, was ich schon alles so Sportliches gemacht habe, oder?
Es ist unfassbar. Also es muss ehrlich gesagt in einem Leben vor diesem gewesen sein. Ja. Weil im Moment kann ich mir nicht richtig vorstellen, wie du es zum Kacken aus Gästeklo schaffst in der Nebenwohnung. Dementsprechend überraschend, dass du schon mal per Fahrrad eine Schweiz oder eine Italien geschafft hast.
Ja, naja. Auf jeden Fall waren wir.
Wie sieht denn das Abnehmprojekt aus? Wo stehen wir da gerade?
Ich war noch bei der Schweiz. Ich war noch bei der Schweiz am Erzählen. Und zwar waren wir in der Schweiz bei einer Fahrradtour und haben uns da, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es waren 2 Fertigsalate. Und eine Salami und ein halbes Brot oder so gekauft und waren 40 Euro los.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist, ich hab mir mal ein Baguette am Bahnhof Bern gekauft und bin heute noch dabei, den Kredit dafür abzubezahlen. Das ist unfassbar. Ich glaube, die Frau sagte 19 Schweizer Franken oder 22 oder so. Ich habe gesagt, ich möchte hier nicht 6 Baguettes und noch 4 Kaffee. Ich hätte gerne nur dieses verfickte Baguette mit dem bisschen Schinken, was die da liegen haben. Da wollte die umgerechnet, glaube ich, 17 Euro für haben. Das war wirklich... Die Schweizer haben sie ja nicht alle. Das muss man ja mal positiv
sagen. Aber die sind auch sehr nett. Ich habe vor ein paar Tagen ein nettes Paket aus der Schweiz bekommen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wo genau aus der Schweiz herkam. Es hat auf jeden Fall 12 Schweizer Franken gekostet, es hier hinzuschicken. Und da waren 2 Gameboys drin zum Rumbasteln. Sehr, sehr lieb und daneben noch eine Tüte Chips und Ovomaltine-Brocken, so Schokoladendinger zu fressen.
Ovomaltine ist was Scheines.
Ja, und davon gibt es so Brocken, also so Rocks quasi, also die so, das im Grunde ist das wie so wie Schokokrossis aus Ovomaltine. Sehr, sehr geiles Zeug. Und dazu eine Tüte Chips von der Firma Zweifel. Ich finde das großartig, dass es eine Chips-Firma gibt, die Zweifel heißt.
Zweifel.
Ja, Zweifel. Du hast schon gesagt, ich wollte ja abnehmen, aber ich habe Zweifel.
Ja, ich meine, die Schweiz ist, glaube ich, exakt so, wie sich Ausländer Deutschland vorstellen.
Das kann gut
wohlhabend,
sein.
Überall sind Berge, die Leute kann man nicht verstehen, alle sind reich. Jeder frisst viel Schokolade und Käse. Ich glaube, es ist wirklich, es werden Lederhosen getragen. Ich glaube, es ist wirklich, red mal in der Schweiz Lederhosen oder ist das so ein Bayern-Ding?
Ich weiß das nicht. Ist, glaube ich, so ein Bayern-Ding.
Das ist, also die Schweiz ist, glaube ich, sowas wie Deutschland für Ausländer. Ich glaube, wenn die Amerikaner nach Deutschland fahren, denken die, das wäre die Schweiz. Und dann stehen die hier in, weiß ich nicht, Herne-Borkau oder so. Was ist das denn hier? Was soll ich denn? Was ist denn? Bottrop-Boy oder was weiß ich? Weißt du, da stehst du da und denkst so, jetzt kommen irgendwie Leute aus den Bergen und dann kommen die aber gar nicht aus den Bergen. Das ist ja sehr wenig. Reini, bist du am Denken oder was?
Nee, ich überlege gerade. Ich wollte dich ein paar Sachen fragen. Aber eigentlich wollte ich dir erstmal fragen, wie geht's dir denn so?
Was ist los mit dir? Irgendwas stimmt heute mit nicht dir. Wir haben eben diese Werbung aufgenommen. Du hast dich öfter versprochen, als wenn die auf Altgriechisch abgefasst wäre. Muss ich mir Sorgen um dich machen? Was ist denn los, mein
Name? Nee, eigentlich ist ganz, eigentlich alles, ja, so, alles ganz okay. Ich habe Bad renoviert,
was?
Weiter.
Ja, aber Reinhard, also jetzt mal Butter bei die Fische, was ist los?
Ja, nix. Das ist, also, nix? Also, wir hatten geplant, heute Morgen aufzunehmen und als ich heute Morgen schrieb, hast du gesagt, fuck, habe ich vergessen.
Ach so, du bist sauer auf mich, willst
nein,
du das sagen?
Quatsch. Nein, wenn ich sauer wäre, würde sich das anders anhören, du Pisser.
Reini, ich bin ein vielbeschäftigter Mann, du weißt, ich habe mehrere Businesses laufen, ich mache gerade mit Carsten Maschmeyer, mache ich so ein Start-up. Wir machen Linsenchips als Konkurrenz zu Koro, unsere eigenen Linsenchips, ich und der Tiger gemeinsam. Und bevor ich wieder verklagt werde, das war natürlich nicht wahr, am Ende werde ich verklagt von Carsten Maschmeyer, dass ich kein Start-up mit ihm habe, das möchte ich nicht. Ich möchte kein Start-up mit Carsten Maschmeyer mal haben. Nein, aber du machst mir so einen unfokussierten Eindruck. Ist irgendwas passiert, Reini? Hast du im Lotto gewonnen? Hast du deine Eier entdeckt? Was ist es? Was ist los?
Nee, eigentlich nichts. Also wie gesagt, ich habe in den letzten Tagen viel im Bad renoviert. Ich war mal beim Arzt nach langer Zeit mal wieder.
Ach. Wirklich? Du warst beim Arzt?
Ja, war ich.
Ah, was war der Anlass? Einfach mal ein bisschen gucken, warum der alte Motor stottert, oder?
Nee, wie du ja vielleicht auch weißt, ging es mir in letzter Zeit oder schon etwas länger nicht so gut. Und meine liebste Frau hat mich davon überzeugt, dass es doch mal eine gute Idee wäre, zum Arzt zu gehen.
Ja, da hast du dich vor ungefähr 9 Monaten von überzeugt. So lange hat das gedauert, bis du mal hingegangen bist, du dummes Schwein. Aber finde ich sehr gut und sehr löblich, dass du das gemacht hast.
Siehste?
Und haben sie schon mal entdeckt? Nee, heute war Feiertag, ne?
Nee, also ich war gestern da, mich ein bisschen mit dem Arzt unterhalten. Wie gesagt, mir ging es halt nicht so gut und der Arzt ist der Meinung, das ist eine zwar nicht besonders ausgeprägte, aber doch schon deutliche Depression. Das ist nicht so gut. Oh. Und okay. Dass das irgendwie so mit Schlafen, also ich schlafe auch seit ungefähr einem Jahr nicht mehr wirklich gut, also oder länger, weiß ich nicht, ich schlafe irgendwie, also ich fühle mich wie so ein, weiß ich nicht, wie irgend so ein Zombie, der nachts, also ich wache glaube ich 3-mal in der Nacht auf oder so, so grundlos, ich schlafe schlecht, ich schwitze oder sonst was und der Arzt meinte auch so, dass das kann durch, also da, das ist so ein Henne-Ei-Ding, ne, entweder ich habe ein schlecht gelauntes Gemüt, weil ich wenig schlafe, oder ich schlafe wenig und schlecht, weil ich schlecht gelaunt bin und halt irgendwie zu viel über Sachen nachdenke, grübel und so weiter und so weiter. Mal gucken. Also ein Auge drauf haben, jetzt irgendwie mal so das Übliche.
Ich meine, wir können das ja eh schneiden, wenn du nicht darüber sprechen willst.
Nee, das ist vollkommen okay. Also ich finde, das ist ein Thema, über das man auch durchaus mal öffentlich reden kann oder so. Ich finde es halt schwierig, wenn man sich irgendwie nicht gut fühlt oder wenn es einem nicht gut geht, wenn man halt so antriebslos ist weiß ich nicht, das klingt alles immer direkt so hart. Probleme hat, Freude zu empfinden bei Sachen, die man sonst gerne gemacht hat, dann weiß ich nicht. Also mir fällt es schwer, mich irgendwie in irgendeiner Form als krank zu empfinden. Ne? Oder ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie nicht jetzt von sich sagen würden, sie sind krank. Würde ich auch immer noch nicht von mir sagen, dass ich in irgendeiner Form krank bin. Aber ich habe halt gemerkt, dass es mir und mein Umfeld hat es wohl auch gemerkt, dass es mir halt längere Zeit hin und wieder nicht so gut geht. Und irgendwann sollte man dann vielleicht mal überlegen, tatsächlich mal mit einem Arzt zu sprechen.
Wir müssen es ja nicht in langer Breite ausführen, aber darüber hatten wir beide ja auch schon mal gesprochen. Ich hatte dich auch von meiner Seite aus gebeten, dass du das zumindest mal abklären lässt, weil ich auch das Gefühl hatte, dass das über das normale Verstimmtsein und das normale Unzufriedenheitsein hinausgeht. Und auch ich kenne diese Gefühle, aber bei dir fand ich es jetzt so auffällig und du hast dich da immer so strikt gegen gewehrt, das mal angucken zu lassen, dass ich dachte, ich will auch mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, dich zu irgendwas überreden oder zwingen, was du nicht möchtest. Aber ich glaube, dass erstens finde ich super, dass du darüber sprichst, ähnlich wie bei mir da mit dieser Testosteronsache, da haben auch Leute gesagt, wie kann man denn darüber sprechen, über so eine Schwäche? Ich empfinde das überhaupt nicht als Schwäche, genauso was dich betrifft, auch es hat nichts mit Schwäche zu tun. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, dass man so eine Situation hat, weil sehr viele Menschen das erleben.
Das glaube ich auch. Das Schlimme ist, dass du, oder ich finde es schwer, wie gesagt, erstmal überhaupt an den Punkt zu kommen, dass man sagt so, ja, vielleicht habe ich wirklich irgendwie ein Problem oder so, weil sich sowas selber einzugestehen, finde ich schwierig. Und zum anderen, was, also ich finde es schwer, was dagegen zu tun, weil wenn du jetzt sagst, dir geht's einfach nicht gut, ne, du bist halt nicht fröhlich. Ne? Das ist ja nicht irgendwas, wo du sagst so, ne, du kannst nicht mehr laufen, du weiß ich nicht, dir ist schwindelig, schlecht, sonst was oder so, sondern du bist einfach nicht fröhlich. Das ist, ja, der Übergang, in welchem Maß das halt okay ist und nicht, finde ich, ist, glaube ich, auch sehr fließend und schwierig zu benennen und so. Und vielleicht geht es mir auch gut, vielleicht stelle ich mir auch gerade nur an oder so, aber ne, da mir mehrere Leute gesagt haben, kümmere dich mal drum, habe ich gedacht, kümmern. Also es tut einem ja nicht weh, mal dann doch zum Arzt zu gehen und mit dem mal drüber zu reden, ne? Und dann vielleicht mal so Sachen abchecken zu lassen, wie, was weiß ich, Schilddrüsenfunktionen bis hin zu, was, wie du auch sagtest, sowas wie Testosteronwert oder sonst was, da einfach mal zu gucken. Und alleine schon, wenn ich irgendwie in einem halben Jahr besser schlafe, wird es mir schon wahrscheinlich besser gehen. Ich habe gemerkt, dass ich von vielen Sachen in, also nicht nur in letzter Zeit, eigentlich, ich kann nicht mal benennen, seit wann das so ist oder wie das genau ist, weil ich hatte in meinem Leben immer irgendwie eine große Aufgabe, die noch zu erledigen ist, ne? Also eine große Sache, die noch fertig gemacht werden muss und danach ist besser. Das hat angefangen mit, oder nein, das ist eigentlich vielleicht schon vorher angefangen, mit irgendwie Diplomarbeit schreiben. Wenn die mal fertig ist, dann ist besser. Dann war irgendwann die Doktorarbeit, dann dazwischen noch das Buch. Es ist immer mehr so geworden, dass es immer so ein Warten auf die nächste Deadline war oder immer noch ist und zu sagen so, ja, wenn das so rum ist, dann wird's entspannter und so, ne? Und dabei aus den Augen zu verlieren, dass es eigentlich gar nicht stressig ist gerade, sondern es ist nur im eigenen Kopf nur stressig, weil eigentlich habe ich, weiß nicht, wenn ich 5 Tage lang nichts zu tun habe, aber am 5. Tag irgendwie, weiß ich nicht, einen Termin habe, der eine Stunde geht, macht mich das 3 Tage vorher fertig. Weil ich 3 Tage vorher drüber nachdenke, dass ich ja da in diesen 3 Tagen diesen Termin habe, der wahrgenommen werden muss oder irgendwas, was getan werden muss. Und seien es nur so regelmäßige Sachen, an denen ich eigentlich auch Freude habe, sowas wie das hier aufzunehmen oder, weiß nicht, methodisch inkorrekt mit Nikolas zu machen alle 2 Wochen oder dann alle 2 Wochen den Stream oder auch meine Bastelstreams. Ich habe, glaube ich, den letzten Stream, wo ich was gebastelt habe, vor 3 Wochen gemacht, weil, oder vor 2,5 Wochen, weil ich nicht die Energie hatte, das zu tun. Es ist nicht so, dass ich keine Zeit hatte, sondern es ist immer so gefühlt irgendwie was Wichtigeres gerade zu tun, obwohl ich eigentlich nichts Wichtigeres da habe. Ich müsste mich eigentlich nur mal hinsetzen Mittag und sagen, so, jetzt mache ich das eine Stunde. Ich setze mich jetzt mal eine Stunde hin und streame und möchte, also weil es mir eigentlich auch Spaß macht, das zu machen, ne? Aber irgendwie habe ich es trotzdem nicht gemacht. Ich habe dann trotzdem irgendwie eine Stunde im Bett gelegen oder habe irgendwas anderes gemacht. Ich habe auch angefangen damit, sowas wie TikTok, was ich auf meinem Handy noch hatte, weil ich ja diese Auftragsproduktion mal gemacht habe für Drive Beta in Berlin. Ich habe das mittlerweile von meinem Handy runtergeworfen, weil ich gemerkt habe, boah, das ist ein Zeitfresser, ein sinnloser Zeitfresser einfach nur. Da kann man jetzt drüber streiten, da gibt es viele von, ne? Also Instagram und Twitter ist auch nicht besser, aber ich habe zumindest in den letzten Tagen sehr bewusst versucht, solche Ablenkungen, so Zerstreuungen, die meine Aufmerksamkeit nicht auf eine Sache lenken, sondern auf viele, die bewusst mal zur Seite zu schieben und sein zu lassen, weil ich gemerkt habe, dass mich das unglücklich macht. Im Gegensatz zu einer Sache, sich einer Sache widmen und eine Sache dann auch fertig machen und daran Spaß haben. Also ich hatte zumindest seit Wochen nicht mal mehr Spaß daran zu spielen. Ich habe mich vor ein paar Tagen mal hingesetzt und habe mir Elder Scroll Online mal angeguckt. Und nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, dass ich mit meinem Kopf komplett woanders war und das gar nicht genießen konnte. Also gar nicht die Zeit zu spielen, gar nicht nutzen konnte, als ich entspanne mich da und spiele, sondern es war irgendwie so, ich habe irgendwie schon wieder über Sachen nachgedacht, die ich eigentlich noch tun muss. Und wenn das nicht aufhört, ne, wenn du durchgehend in deinem Kopf immer nur um die Sachen kreist, die du tun musst und es dir nicht, also das Gefühl hast, immer nur Sachen tun zu müssen, dann ist, also zumindest für mich mittlerweile ein Punkt erreicht, wo ich sage so, boah, da muss ich was dran ändern. Das geht nicht auf Dauer.
Ja, dann kann ich dir eigentlich nur beipflichten. Ich meine, wir sind gut befreundet, wir sehen uns leider nicht so oft, aber das war ja auch, dass ich das so empfunden habe und dir auch mal gesagt habe und du da sehr zu dem Zeitpunkt es nicht verstehen konntest, was ich meine.
Ja.
Und ich, oder zumindest nicht zugeben wolltest, dass du es nicht verstehen oder verstehen kannst. Und ich sehe da keinen Grund drin, sich für irgendetwas zu schämen. Das ist die genau richtige Entscheidung zu sagen, wenn man das wirklich merkt. Und genau das sind die Sachen, die mir auch auffielen, dass du dich schon gestresst fühltest von Dingen, die eigentlich erstens noch lange weg waren oder dass eigentlich dein Terminplan gar nicht so eng war, wie du ihn empfandest bei manchen Dingen.
Ja.
Und das sind ja, und schlechter Schlaf ist natürlich auch immer ein Anzeichen dafür, dass was nicht stimmt. Also ich, ob eine Unruhe da ist oder eine Unsicherheit in einem selbst, so, das ist ja, sind ja Dinge, die irgendwo herkommen und das drückt sich nun mal auch im Schlaf aus.
Eine andere Sache, die ich irgendwie versuche bewusst zu ändern, die mir aber immer noch schwierig, also schwerfällt, ist, Sachen zu entscheiden und zwar sofort und nicht irgendwie auf die lange Bank zu schieben. Ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist so Social Media von Twitter, Instagram und ähnlichem. Ich habe mittlerweile, also du hast das Problem ja schon länger, ich hatte das früher nicht, aber mittlerweile habe ich das auch, dass ich bei Instagram oder so immer, wenn ich meine Nachrichten gucke, habe ich oben rechts noch stehen 99 Anfragen. Ne? Also das hört nicht auf, das wird nicht weniger. Das gleiche gilt für Twitter und ähnliches.
Da musst du für dich wirklich irgendwann die Entscheidung, die ich gefällt habe, ist, dass ich einfach nur noch sehr selten antworte.
Ja.
Nicht, weil ich die Leute nicht schätze oder so, aber ich kriege am Tag über 100 bis 200 Nachrichten über Instagram. Und wenn ich mich hinsetze und jeder beantworte mit hey, super, dass du es gehört hast und vielen Dank und freut mich total, dass du Spaß dran hattest, dann bin ich da dran bis zum jüngsten Tag. Das ist leider einfach so.
Ja, aber das, also mir fällt das immer noch schwer, weil ich lese Sachen dann und ich müsste eigentlich entweder sofort eine kurze Antwort schreiben, wenn ich denn antworten will, oder einfach das wegschieben und nicht antworten. In meinem Kopf ist das so, dass ich das lese und denke so, oh ja, nett, aber da hat jemand so viel geschrieben, das sind dann auch immer so lange Nachrichten, wo ich so denke, boah, wenn du jetzt einen Satz noch zurückschreibst, dann fühlen sich die Leute ja auch irgendwie verarscht, ne? Also, ne, mache ich da quasi ein Häkchen dran und sage, okay, beantworte ich später, ne? Und aus dem später wird dann entweder nie.
Wird dann ein riesiger Berg.
Genau, ne?
Ein
nie.
Schlechtes Gewissen.
Ja, genau, ja. Das schlechte Gewissen. Das schlechte Gewissen ist somit das Schlimmste. Oder auch wenn ich jetzt mal von den Streams, wo ich gesagt habe, so, okay, ich versuche mal zweimal die Woche irgendwie an den Gameboys rumzuschrauben, was mir auch wirklich, wirklich echt viel Spaß macht. Und dabei ein bisschen die Leute zu unterhalten, weil ich das dann mal einen Abend nicht geschafft habe, weil ich die Energie nicht aufbringen konnte, mich da hinzusetzen und das zu tun, sondern einfach nur auf der Couch liegen wollte, hatte ich ein schlechtes Gewissen und habe ich immer noch und zwar durchgehend, obwohl es einem niemand krumm nimmt und das auch eigentlich nicht schlimm ist, aber dieses schlechte Gewissen.
Und niemanden Anspruch an dich zu stellen hat.
Nee.
Also es ist ja einfach.
Aber dieses schlechte Gewissen nagt ohne Ende. Das, also. Hm. Schwierig.
Ja, nee, aber also ich habe das nicht so extrem wie du. Ich habe es auch vielleicht in anderen Bereichen meines Lebens, aber ich kenne das zum Beispiel jetzt. Ich habe heute meine Steuer gemacht.
Oh.
Und das allein diesen Berg zu sehen an Scheiße, die ich noch zu machen habe, das drückt mich eine Woche runter, bis ich mich dann da dran setze. Und das Problem ist, dann war ich fertig mit dem Jahr 2019.
Ja.
Und dann kam das Jahr 2020. Und dann denkst du so, oh mein Gott, ey, hört das nie auf. Und diese Erleichterung, als es dann endlich vorbei war, die fehlte mir irgendwie. Und ich kann dir nicht sagen, woran es lag. Ich glaube, weil einfach zu viele Sachen gleichzeitig sind. Weil dann machst du da, und du musst immer überall, besonders in unserem Job, ja irgendwie verfügbar sein. Ich kriege jeden Tag ungefähr 20 berufliche E-Mails und über 100, also beruflich, die ich beantworten muss. Dann bekomme ich diese 100 bis 150 Instagram-Nachrichten, Tweets, die ich lesen und beantworten muss. Facebook deutlich weniger mittlerweile als Instagram. Aber immer, wenn du das Gefühl hast, du gehst nicht drauf ein, was jemand geschrieben hat, und dann schreiben Leute nochmal, bitte antworten. Und dann geht es irgendwie, ob ich mal den Hasenzüchterverein Hasenlünne besuchen möchte. Und da schreibt mir jemand 12 Mal für in einer Woche. Und du denkst so, du willst nicht unhöflich sein, würdest aber am liebsten sagen, Alter, ich habe erstens keine Zeit, zweitens interessiert mich Hasenzucht wirklich gar nicht. Also dieses nagende schlechte Gewissen, etwas jemanden gegen den Kopf zu stoßen, dieses schlechte Gewissen, Dinge nicht abzuarbeiten zu können und dem, was von einem erwartet wird, nicht genügen zu können. Und ich kann, glaube ich, nachvollziehen, was du da empfindest. Aber ich finde es sehr, 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 sehr gut, dass du für dich entschieden hast, okay, ich lass halt mal untersuchen, lass mal jemanden drauf gucken, weil aus dieser Situation, in der du dich da fühlst, aus der kommt man nicht alleine raus. Das kommt man nicht durch Willenskraft oder ich ändere das jetzt mal oder wenn Freunde einem auf die Schulter klopfen und sagen, sonst geht's dir ja gut, das funktioniert halt nicht. Natürlich kann man kann man von außen draufschauen und kann sagen, du bist in Anführungsstrichen wohlhabend, du hast einen Studienabschluss, du hast eine tolle Frau, du hast Freunde, die dich gern haben, aber trotzdem wird nichts davon, man kann nicht mit Rationalität an so eine Sache dran gehen und sagen, deswegen muss es dir jetzt gut gehen. Das funktioniert halt nicht.
Ja, das Schlimmste ist, wenn du irgendwie, also finde ich zumindest, wenn du keinen Spaß mehr empfindest bei Dingen, die eigentlich Spaß machen sollten. Also ich hab auf meiner PS4, die im Wohnzimmer steht, seit Ewigkeiten Last of Us 2 und ich habe mich seit Wochen oder Monaten nicht hingesetzt und gespielt, weil ich das Spielen als anstrengend empfunden habe.
Ja, und das ist halt kein gutes Zeichen, also Blödsinn, aber das sind ja eigentlich die Räume, die ich zum Beispiel, also genau bei mir, da ist es dann anders gelagert, ich empfinde das als Erleichterung so, ne? Also wenn ich Stress hatte oder, keine Ahnung, irgendwas machen musste, was ich total ätzend fand, dann ist das für mich mein kleiner Rettungsanker so, ne? Und wenn du das schon dann auch noch als Stress empfindest und nicht mehr genießen kannst, weil deine Gedanken im Kopf so kreisen, dass du das Spiel schon gar nicht richtig wahrnimmst und die Herausforderungen, die du im Spiel bewältigen musst, eher anstrengend sich anfühlen als spaßig,
ja, so eine
dann
Sache,
ist halt der Punkt erreicht. Ne?
So noch ein Ding, das erledigt werden muss quasi. Also wenn du an dem Punkt angekommen bist, das ist echt nicht gut.
Nee, das ist nicht.
Eine sehr deprimierende Folge heute. Das tut mir
überhaupt
ein bisschen
nicht.
Leid.
Ich glaube, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, mein Gott, die Leute hören uns seit, weiß nicht, 200 Stunden zu. Die kennen uns beide mittlerweile ein bisschen. Und wir haben Folgen, wo wir 90 Minuten lang über große schwarze Schwänze reden. Ah. Und wir haben halt Folgen, wo wir mal über Sachen reden, die uns betreffen, aber halt auch sehr viele Leute da draußen. Ich meine, wir haben ja beide schon mal drüber gesprochen. Dieses, wie soll man sagen, so, ist glaube ich so 30, 40 Folgen her, der Unterschied zwischen Melancholie und Depression und wo beginnt das, wo hört das auf und so. Und da haben wir uns unglaublich viele Leute geschrieben, dass sie genau dieses Gefühl kennen. Und ich glaube, dass das, natürlich gibt es auch Menschen, denen scheint den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch, aber ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute, die in so einer Zweifelsspirale sind, auch in unserem Alter erst recht, weil das ist, ich glaube, dass unser Alter sowieso ein seltsames Alter ist. Man ist nicht mehr jung, aber man ist auch nicht alt. Man ist irgendwo dazwischen. Man ist so, dass junge Leute einen siezen, man aber gerne noch irgendwie 20 sein würde und nochmal so aufs Festival fahren, aber eigentlich merkt man schon, einem fallen die Haare aus und man wird ein komischer alter Typ.
Ja, und die Leute, die Jugend zieht sich komisch an und hört komische Musik oder genau. Sowas. Ne?
Ich habe heute wieder zwei gesehen, die sahen aus. Ich habe gedacht, was ist denn das? Sind das Obdachlose in Chicago 1986? So mit so übergeworfenen Lammfellmänteln und so komischen Hosen, die irgendwie kurz unterhalb der Knie endeten und dann hochgezogenen weißen Tennissocken, die sahen aus wie ein Witz. Also für mich Opa sahen die aus wie ein Witz. Und dann so Hafenarbeiter, so Rundmützchen, weißt du, die keine Käppi haben, sondern
ja,
so ganz und die Schnurrbart. So ein Kaiser Wilhelm Schnurrbart mit 20 und denkst so, Alter, was geht denn? Warum seht ihr alle aus wie so eine Art schwuler Kaiser Wilhelm Marinesoldat? Was ist denn das?
Ja, das ist, wenn in, ich weiß nicht, ich glaube in Berlin ist es mir das erste Mal aufgefallen, da ist die Hipster-Dichte ja eine gute Ecke Dichter. Wenn dir Leute mit so Hosen entgegenkommen, die sehr eng sind, aber Hochwasser, also so, ne, so gut 10 Zentimeter zu kurz, damit man die strahlend weißen Tennissocken zur Schau stellt. Ne? Ja, Tennissocken,
ja,
wirklich diese dicken Tennissocken.
Und dann so hässliche Sportschuhe dabei, weißt du, also noch nicht mal so, sondern so graue Nike Airs oder so, die so ganz komisch aussehen, die gar nicht dazu passen.
Und jetzt frage ich mich, haben unsere Eltern das Gleiche gedacht, als sie uns gesehen haben? Oder die Generation
vor
uns?
Fall.
Wahrscheinlich,
ey, als,
ne?
Wir beiden wie die, ey, ohne Scheiß, als du und ich wie die Columbine-Attentäter in unseren schwarzen Ledermänteln bei unseren Eltern im Wohnzimmer standen, also separat, wir kannten uns noch nicht, aber ich glaube, unsere Eltern haben uns auch angeguckt und haben gedacht, okay, ich rufe schon mal die Schule an, dass die morgen die
ja,
Tür machen, wenn der Reini kommt. Also wir sahen auch nicht cool aus, aber es war eine andere, wir waren ja bewusst geschmacklos. Also ich zumindest. Ich war bewusst, ey, ich habe in meinem Buch geschrieben über das Outfit, das ich fast zum Abiball angezogen hätte. Es war ein mit silbernen chinesischen Schriftzeichen bedrucktes Polyesterhemd, eine Armeehose, also so Camouflagehose, kurz und dazu Gummistiefel. Ich wäre fast so zum Abiball gegangen. Einfach nur, um denen zu zeigen, ich verachte euch.
ja,
ich verachte euch. Ich verachte eure Ideale. Ich verachte euch Sportler. Ihr könnt mich mal. fast wäre ich so dahin gegangen. Ne? Also das war ja bewusstes Anderssein. Heute ist es ja so, dass diese ganze Scheiße, die tragen, Balenciaga-Schuhe und diesen ganzen Rock, das kostet 800 Euro, Reinhard. Da sparen Jungs drauf für solche Schuhe. Und dann kaufen die sich so Mützchen, wo vorne, ich kenne die Marke noch nicht mal, American Apparel oder was weiß ich. Und da haben die eine Mütze auf, die 200 Euro kosten, mit der sie aussehen wie ein Priester. Also ich weiß es nicht, ich verstehe es ja, nicht, aber ja.
Aber damals die Skaterhosen irgendwie von, wie hießen die, Fatboy oder so?
Dickie.
Ja, Dickies gab es auch. Dickies habe ich aber heute noch im Schrank liegen. Dickies waren ja eher so aus der, das ist ja Arbeitskleidung eigentlich. Aber es gab doch auch so aus dieser Skaterzeit so diese riesigen Baggypants, die viel zu weit waren. Ich meine, die hießen die Fatboy? Nee, Fatboy waren die Sitzsäcke. Homeboy? Hieß das Homeboy?
Boah, Reini, keine Ahnung, das hatte ich nicht. Also ich hatte Dickies, diese chilenischen Bergarbeiterhosen.
Nee, Homeboy hießen die. Homeboy-Hosen. Wenn du das mal googelst, also siehst du, also die gibt's heute immer noch, aber diese viel, viel, viel zu weiten Baggy-Pants, die so, ne, wo noch so ein, wo eigentlich zwei Stoffbahnen zu viel mit dir rumträgst. Das waren Homeboy-Hosen. Die haben, also, heute gibt's die bei Wish für 16 Euro. Die haben früher auch irgendwie, also.
Aber teure Klamotten hatten weder du noch ich, oder?
Ja, das
also
stimmt.
Ich hatte keine.
Das stimmt. Aber die
also
waren aber damals
eine
auch unglaublich
Dickies-Hose,
teuer.
Die ich meinen Eltern aus den Rippen geleiert habe. Und einen Dickies-Pulli in blau mit gelben Schriftzeichen. Da stand vorne Dickies drauf und dann so ein Hufeisen.
Ja,
das habe ich so ungefähr zwei Jahre getragen. Dazu eine Bart Simpson Seidenunterhose, weißt du, so eine Boxershorts.
Ah, ja, die
immer rausguckte, ja. In der der Arsch so abartig schwitzte. Ich weiß nur, das erste Mal, als ich mit Mädchen rumgemacht habe, so richtig, hatte ich so eine Hose an und merkte, dass mein Arsch einfach so abartig schwitzte, dass ich mich gar nicht getraut habe, zu näherem Nahkampf überzugehen, weil ich dachte, wenn die mir an den Arsch packt, denke ich, ich habe irgendwie eine Krankheit oder so. Also es war wirklich ein Nest.
Hast du dich draußen in eine Pfütze gesetzt oder so?
Ja, es wirkte auf jeden Fall wie Selbstbeschmutzung oder so. Es war nicht gut. Und ja, ich habe schon düstere Täler durchschritten. Ja, da ging es nachher richtig ab, als die Hose aus war. Nein, aber ich check die Jugendlichen heute halt nicht, ich check das nicht. Deswegen bin ich zu alt und wir befinden uns in so einer Zwischenphase, Reinhard. Zu
ja,
alt für jung, zu jung für alt. Dann das Leben überfordert einen ja irgendwie auch mit 5000 Sachen. Also zum Beispiel wirklich, das ist jetzt kein Witz. Da will ich auch meinen Eltern keinen Vorwurf machen, weil ich letztens feststellen musste, dass mein Vater auch keine Ahnung davon hat. Bei dem wurde es immer abgenommen, weil er Angestellter war zum Beispiel. Mein Vater hat nie Steuern machen müssen.
Ja,
also nie so
ist
richtig,
bei mir genauso.
Weißt du?
Ist bei mir genauso. Lernst du ja auch in der Schule nicht, ne? Also da haben wir schon häufiger drüber gemeckert und da meckern ja häufig Leute drüber, dass man das nicht in der Schule lernt, ist aber auch so ein Ding, weil da gibt's halt verschiedene Varianten, ne? Aber so, ich wüsste nicht mal, zu wem ich hingehen sollte, um ihn zu fragen, wie das geht. Ne? Steuern.
Also,
als Selbstständiger.
Ja, gut, Steuerberater halt. Ne?
Ja, super. Aber der Steuerberater setzt sich auch nicht mit dir hin und sagt dir, so, lieber Rainer, das hier ist jetzt, so schreibt man eine Rechnung, das ist die Umsatzsteuer, die musst du aber nur drauf schreiben, wenn XY und sonst was. Ne? Natürlich erzählt der Steuerberater dir das einmal, wenn du möchtest, aber der nimmt dich halt nicht an der Hand und erklärt dir das, sondern der wirft auch mit Begriffen um sich, nur verstehst die Hälfte nicht.
Richtig, ne? Und ich habe seit 10 Jahren Steuerberatung und seit 10 Jahren keine Ahnung davon.
Ja, das geht mir, also ich habe es nicht ganz 10 Jahre, bei mir sind es glaube ich 4, aber
also, wenn meine Steuerberaterin sagt, hier Basti, du musst die Einkommensteuervorauszahlung, aber das ist ein verrechenbarer Betrag oder die Vorsteuer wird abgezogen, das sagt sie sehr gerne, die Vorsteuer wird noch abgezogen, ich so, aha. Ich habe bis heute keine Ahnung, was das heißt, dass die Vorsteuer abgezogen wird. Und bitte schreibt es mir auch nicht. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Es ist mir einfach scheißegal, ob die Vorsteuer abgezogen wird.
Solange man am Ende nicht irgendwie nochmal, weiß ich nicht, 20.000 Euro Steuern zahlen muss, die man nicht hat, ist alles gut. Ne?
Deswegen haben wir ja einen Steuerberater, damit das hoffentlich nicht passiert.
Ja,
ne?
Aber ich bin dabei mittlerweile so paranoid geworden, dass ich gut von, also eigentlich von fast allem, was ich so an Einnahmen habe, so grob 70% zur Seite lege für Steuern und 30% behalte, was auch gar nicht so weit weg ist von der Realität, erschreckenderweise. Weil von dem, was
ja,
auf deiner
Rechnung... Also 70% ist schon eine ziemlich krasse Ansage, Reini. Da sparst du ein bisschen viel, würde ich sagen.
Ja, das
ich lege 45% von allem zur Seite. 70% ist schon,
ja,
ist schon 45, höchstspitzen.
45% bevor oder nachdem du die Umsatzsteuer davon abgezogen hast?
Ich habe keine Ahnung, Reinhard. Was weiß ich? Verdammte Scheiße, ich kann sowas nicht. Lass mich in Ruhe damit. Lauf mich jetzt mit Steuern zu nerven.
Wenn du eine Rechnung stellst mit Umsatzsteuer, steht da die Umsatzsteuer drauf und die zählt nicht zu deinen Einnahmen. Die reichst du einfach nur durch. Das heißt, von dem Betrag, den du auf eine Rechnung schreibst, kannst du 19% schon mal nehmen und wegtun. Und von dem Rest, der dann überbleibt, den musst du versteuern. Davon zahlst du dann noch sowas wie Gewerbesteuer, Einkommensteuer und so weiter und so weiter.
Wie, da zahle ich immer noch 42% drauf?
Ja.
Also ich zahle eigentlich 60%?
Ja, so pro funktioniert Prozentrechnung nicht, aber du zahlst mehr als deine Einkommensteuer. Weil du, ne, du, also die Umsatzsteuer zahlst du nicht, die reichst du nur durch, aber die ist ja in deiner Rechnung enthalten. Also das, was auf deinem Konto landet, ist Umsatzsteuer behaftet. Und diese Umsatzsteuer musst du eigentlich so eins zu eins an Finanzamt weitergeben. Es sei denn, du hast Ausgaben, die auch umsatzsteuerbelastet sind, dann kannst du nämlich die Vorsteuer ziehen. Ja. Willkommen beim Finanzpodcast. Ja. Ich finde Steuern ätzend. Ich finde Steuern richtig.
Gab es nicht mal einen Podcast, der alles auf Aktien hieß?
Ja, den gibt's immer noch. Den gibt's immer noch. Wenn man auf deren Domain geht, landet man auf unserem Podcast, weil ich die Domain irgendwann mal gesichert habe, weil die zu blöd dazu waren. So, zum Thema Steuern. Ich habe ja vor ein paar Tagen und ich dachte mir, what the fuck, Moment. Und zwar, ich habe ja mehrere Gameboys hier liegen. Ne? Ich repariere die. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich mache keine Auftragsreparaturen. Wenn ihr alte Geräte habt, die ihr loswerden möchtet und mir gerne für einen günstigen Preis verkaufen möchtet.
Die kommen nicht zurück.
Damit. Ja, genau. Also Auftragsreparaturen mache ich nicht, weil ich möchte die Sachen machen, wann ich Lust drauf habe und ich möchte damit machen, was ich tun möchte und danach möchte ich die wieder loswerden, ne? Weil ich will ja hier auch nicht irgendwie 20 N64 liegen haben. Was soll ich damit, ne? Ich habe jetzt gerade, glaube ich, 4 oder 5 hier. Eine davon ist gerade fertig geworden. Schön mit dem Pokémon-Lack gezeugt. Hast du bestimmt gesehen, oder? Hatte ich dir sogar Bilder geschickt.
Mega.
Genau, die ist fertig geworden. Ich habe Spaß daran, die Dinger schön zu machen und zu reparieren, wenn Sachen kaputt sind und so. Ich möchte die, also verkaufen will ich die ja nicht, ne? Weil Gewinn macht man damit eh nicht und auf den ganzen Bürokratiescheiß habe ich keinen Bock, sowas wie Rechnungen schreiben, dann irgendwie Steuer drauf, Garantie und weiß nicht was. Deshalb hatte ich ja die gute Idee zu sagen, ich verlose die und derjenige, der die quasi die Verlosung gewinnt, spendet bitte einen Betrag an eine wohltätige Organisation und ich schenke ihm den Gameboy dann. Ne? Sehr netter Modus. Ne? So, netter weiß nicht. Modus. Genau, der Gameboy, den mit Ersatzteilen zu reparieren, hat jetzt irgendwie 80 € gekostet. Dann verlose ich den an alle Leute, die irgendwie möchten. Und derjenige, der gewinnt, spendet dann 80 € an Ärzte ohne Grenzen oder so. Ne? Also irgendwas, was mindestens so die Teilekosten deckt, ne? Damit ich was Gutes damit tue. Da hat mich ein Hörer angeschrieben auf Twitch, so, hallo, meine Frau ist Steuerberater oder meine Freundin, die meinte, das, was du da machst, ist umsatzsteuerpflichtig. Wahrscheinlich. Frag mal deinen, weil da ein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet, so indirekt halt. Ne? Auch wenn ich nie Geld sehe, aber trotzdem. Dann habe ich einen anderen Hörer noch gefragt, der zufällig auch Steuerberater ist auf Twitch, und den gefragt, der so, ja, das kann gut sein. Und ich dachte nur so, what the fuck? Das heißt, ich muss jetzt mit meinem Steuerberater nochmal reden und das mal genau mir angucken, aber wie es aussieht, kann ich das so nicht weitermachen, weil ich dann nämlich für alles, was die Leute spenden, ne, wenn jemand 80 € spendet dafür an irgendeine wohltätige Organisation, muss ich 19% Mehrwertsteuer noch abführen von diesen 80.
Da klingt nicht nach so einem richtig guten System.
Nee, da fühlt man sich doch irgendwie verarscht, oder? Also ich fühle mich da so verarscht. Deshalb,
können wir das nicht irgendwie umgehen, Reini?
Nee, ich glaube nicht. Also ich muss mit meinem Steuerberater tatsächlich mal sprechen, wie man das machen kann. Ich finde es eigentlich irgendwie sehr schade. Ich habe aber auch relativ wenig Bock, mir so ein riesen Bürokratieding noch ans Bein zu binden. Vielleicht mache ich es am Ende doch so, dass ich einfach einen Shop mache, also einen Shop aufmache, wo ich die in einen Shop stelle, ganz normal verkaufe und den ganzen Rotz, mit den das mit sich herbringt, halt mitnehme. damit das Finanzamt glücklich ist, Arschlöcher. Nein, ich mag euch.
Ja, also, ich sag mal so, es ist, glaube ich, klüger, in Treffen der Cosa Nostra reinzulaufen, zu sagen, ich habe all eure Mütter gefickt, als zum Finanzamt Arschlöcher zu sagen. Wenn du mal eine fette Prüfung haben willst, piep das lieber.
Die können ja nichts dafür. Das ist, ne, es sind halt irgendwie...
Ich finde
unsere Steuergesetze irgendwie so komisch. Warum ist das so kompliziert? Warum gibt es für jeden Scheiß eine Ausnahme und irgendwie was? Yes.
Also ich ganz einfach, wenn es das nicht gäbe, dann würden einfach 100.000 Steuerberater auf der Welt komplett arbeitslos sein.
Ja.
Das wäre ja auch schon mal doof.
Wobei auch, selbst bei Steuerberatern habe ich so das Gefühl, immer wenn man die fragt, ist die Antwort nicht ja oder nein, sondern kommt drauf an.
Also, ja, oder muss ich nachgucken? Mein Vater hatte letztens ein Steuerproblem, das ich überhaupt nicht als so schwierig empfand. Und dann hat sein Steuerberater gesagt, muss ich nachgucken, melde ich mich. Und dann habe ich eine Woche später für meinen Vater angerufen. Da sagt er allen Ärzten, er hatte noch keine Zeit, das nachzulesen. Da habe ich auch gedacht, ey, Vater, wechsel den Steuerberater. Also wenn einer eine Woche lang es nicht hinkriegt, in sein Büchlein reinzugucken, dann hat er was falsch gemacht. Der kriegt ja Geld dafür. Also, und es war einfach keine komplizierte Frage, wirklich nicht. Ich habe meine Steuerberaterin gefragt, es war ein Satz, sie wusste sofort.
Und das, bei manchen
Sachen... Das Problem an Steuerberatern ist natürlich auch, du weißt nicht, in wessen Hände du dich begibst, weil du kannst deren Qualität ja gar nicht einschätzen, weil du so wenig Ahnung hast.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie dich in das Cockpit eines Formel-1-Piloten mit reinsetzen. Was hast du schon für eine Ahnung, wie man Formel 1 fährt?
Ja.
Und dementsprechend, also, ne, würde ich da halt immer vorsichtig sein, ob ich jetzt beim Guten oder beim Schlechten bin.
Und ich habe bei, gerade beim Steuerrecht, ne, so was ist was, was wird wie besteuert und warum und so, das ist ja auch teilweise nicht sinnvoll, ne, also man siehe sich irgendwie die Umsatzsteuer auf
Blumen,
verschiedene...
Ne? Also ich weiß, irgendwie Blumen und Hundefutter oder so werden anders besteuert aufgrund irgendwelcher absurden...
Ja, genau.
Wie ist das nochmal? Ich glaube, Schnittblumen werden anders besteuert irgendwie.
Und das ist ja nicht nur bei Produkten so, sondern auch bei Dienstleistungen, bei irgendwelchen Konstellationen. Das ist alles, also... Viele, viele Sachen davon sind nicht zwingend sinnvoll und viele, viele Sachen davon sind nicht logisch. Also die ergeben sich nicht irgendwie aus einer Logik und manche Sachen sind auch nicht so eindeutig formuliert, sondern so, ja, kommt drauf an, welcher Sachbearbeiter das bekommt. Ne? Also da ist halt Interpretationsspielraum. Und dann denkst du
immer
so,
ja, immer so, ne?
Ja.
Das ist immer so. Das ist immer, wenn du irgendwo aufs Amt kommst, wenn du, keine Ahnung, hier, wie heißt es, Kraftfahrtverkehrsamt, wo du dein Auto anmeldest oder so. Ja. Da sind die ersten 3 Sekunden sind bestimmend, ob du jetzt gefickt wirst oder nicht. Wenn da eine Nette sitzt, ja, ist so. Wenn da eine Nette sitzt, die am Lächeln ist, die einen guten Tag hat, keine Ahnung, morgens war er noch knick. Wenn da aber eine sitzt, wo letzte Woche der Ehemann ausgezogen ist und weiß ich nicht, die jetzt auf... Gar nicht.
Ja,
das... Also, und dann sagt, ja, dann dauert die Bearbeitung. Okay, ich habe widersprochen, das tut mir leid, Herr Schirr.
Ja.
Also das ist halt... Ne, da oder nicht.
Hast du mal ein Auto zugelassen? Also warst du mal selber an der
ja,
Zulassungsstelle?
Klar.
In Köln?
Ja, ja, super.
Da beim TÜV? Da war ich auch. Ich glaube, das Schlimmste, was ich da je gewartet habe, waren 4 Stunden oder 5.
Mit Termin.
Mit Termin, also, richtig.
Mit Termin. Ja, die, ja, nicht ohne Termin.
Und die Schlange, um sich anzustellen, und,
ja,
war draußen.
Der Termin war jetzt nicht nächste Woche, sondern in 8 Wochen. 8 Wochen vorher ausgemacht der Termin und du stehst da 4 Stunden und denkst, ja, so, wollt ihr mich verarschen oder was?
Ja,
ja, das ist schwierig. Da werde ich auch keine Lust mehr drauf.
Ja, das, aber vielleicht gibt es das auch bald nicht mehr. Vielleicht geht das irgendwann mal alles digital. Wo du vorhin gesagt hast, wir leben in so einem komischen Zwischending. Ne? Die Jugend ist zu jung, die Alten sind zu alt. Also wir sind irgendwie so ein Mittelding. Ich habe heute, oder war es gestern, eine kurze Dokumentation gesehen, wo jemand versucht hat, 7 Tage ohne Handy und Computer mal auszukommen und sich zu beobachten, was dabei so passiert. Ne? Also 7 Tage lang, einfach nur eine Woche lang, kein Handy benutzen, kein Computer. Also kein Internet. Und das ist
schon strange wahrscheinlich, oder?
Sehr strange. Vor allem so Sachen, wo ich, also über die wir uns heute und die junge Generation erst recht nicht gar keine Gedanken mehr drüber machen. Sowas wie, du bist in der Stadt und willst eine bestimmte Straße finden.
Ja, viel Spaß.
Ohne Google Maps, du brauchst einen Stadtplan.
Ja, das ist wirklich, das klingt völlig bescheuert, aber das war ja früher so. Wenn du dir vorher zu Hause nicht rausgesucht hattest, mein Vater hat ja bis heute keine Ahnung vom Internet. Also der kann E-Mails lesen, nicht schreiben, ja, schreiben so ein bisschen. Aber der, wenn der irgendwo hinfährt, dann nimmt er seinen Stadtplan und malt sich auf dem DIN-A4-Zettel die Stadt, also die Strecke auf.
Ja, überhaupt erstmal die Straße finden, wo man hin will. Ne? Da guckst du im Straßenverzeichnis nach, dann wie auf so einem Schachbrett auf A7 oder so und suchst dann da die Straße und guckst, wie du da hinkommst. Und solche Stadtpläne sind ja riesig. Was die Leute heute nicht mehr, also nicht mehr zu schätzen wissen, Falk-Stadtpläne. Die waren ja patentiert mit ihrer Faltung. Dass diese Faltung, also das war so ein Paradoxon aus der Physik, du hast die auseinandergefaltet und nie wieder genau so zusammengefaltet bekommen. Das war einfach unmöglich. Die haben irgendwie eine Dimension weggefaltet, wenn du die zu, also ne, so in der Fabrik.
Das, die fünfte Dimension war.
Ja.
Sie haben gerade in die fünfte Dimension gefaltet. Das
ja. Du erinnerst dich an die Dinger noch, oder? Diese patentierten Stadtpläne.
Ja, das ist das Gleiche wie Leute, also ohne Scheiß, wenn du mal mit einer Frau ausgehst, und die nimmt eine Tablette aus einer Ibuprofen-Packung, nimmt die Beschreibung aus der Packung raus, ja, faltet sie wieder zusammen und tut sie so wieder rein. Wenn sie das schafft, ist sie eine Psychopathin, da musst du sofort gehen. Ja. Jemand, der schafft, den Nebenwirkungszettel wieder in die Dings reinzukriegen, und zwar in gleicher Form, der hat sie nicht mehr alle.
Ja, das ist,
ich nehme die
Dinger
mal raus,
ne?
Lese es, schmeiß es weg, weil es macht eh keinen Sinn.
Kriegst du eh nicht mehr rein, ne?
Nie wieder.
Gibt es noch mehr so Sachen, die es heute nicht mehr gibt? Also die einfach so
geworden
sind?
Alles in diesem Bereich Telefonkarten, ey. Wir haben uns damals Telefonkarten gekauft. Ich war stolz, dass ich eine Telefonkarte hatte, auf der Eddie Vedder drauf war. Das war irgendwie so eine Sammeltelefonkarte. Pieper. Ich hatte einen Pieper gekauft, aber nur meine Mutter hatte meine Nummer, weil ich keine Freunde hatte. Das war total lächerlich. Der hat einmal gepiept in 2,5 Jahren, Reinhard. Einmal. Ich hatte den jeden Tag an meinem Gürtel, als wäre ich Dr. Ross.
Aber das war ja schon was Emergency Room. Aber das ist ja schon wirklich was Exotischeres, aber sowas wie ein Stadtplan, so Sachen, an die man überhaupt nicht denkt. Oder wenn man was wissen wollte, ist man im schlimmsten Fall in eine Bibliothek gegangen.
Ja, wie fürchterlich, was für ein schrecklicher Gedanke. Da hängen nur seltsame Leute rum. Nee, das hat sich wirklich dermaßen verändert. Ne? Das ist aus heutiger Sicht einfach nicht vorstellbar, wie sehr sich das verändert hat.
Oder versuch Kindern, also da haben wir schon häufiger drüber geredet, aber versuch denen mal das Prinzip einer Videothek zu erklären.
Ist halt nicht mehr nachvollziehbar, dass man, wenn man einen Film gucken wollte, nicht einfach den Fernseher angemacht hat, sich dann darüber gestritten hat, was die besten 10 Vorschläge von Netflix sind, sondern dass man durch die Videothek laufen und auf der Rückseite lesen musste, worum es in dem Film vielleicht geht. Und man hat immer den genommen, der schlecht war, aus Versehen.
Oh, apropos Netflix, da habe ich eine Empfehlung, aber wirklich eine gute Empfehlung. Die kommt nämlich ursprünglich nicht von mir, sondern vom lieben Alvin.
Das ist ein gutes Zeichen.
Und zwar die Mitchells gegen die Maschinen. Ist ein Animationsfilm.
Da kommt Mops vor, ne?
Ja, großartiger Mops. ist ein wirklich schöner Film, ist so ein Familienanimationsfilm, da ist jetzt keine cineastische Meisterleistung mit Tiefe und so, aber der hat viele schöne kleine versteckte Gags und das ist so Pixar-mäßig, obwohl er nicht von Pixar ist, da können sowohl Kinder als auch Erwachsene, glaube ich, sehr, sehr drüber lachen. Also, weiß nicht, es geht darum, dass die Maschinen quasi die Weltherrschaft an sich reißen und so eine Familie, die Mitchells, halt die letzten sind, die noch frei sind und gegen die Maschinen kämpfen. Und da gibt es so eine schöne Szene, wo die irgendwie in so einem Einkaufszentrum sind, von so einer Armee von Robotern angegriffen werden quasi, also so alle Geräte, die sich selbstständig gemacht haben. Und dann fliehen die, gehen so eine Treppe runter und die Staubsaugerroboter fahren halt alle die Treppe runter, fallen um und können sich nicht mehr bewegen. Das ist so.
Also auf jeden Fall auch ein bisschen Technikkritik mit drin.
Ja, ja. Aber wirklich schöner Film. Also ist auch ganz witzig gemacht. Der ist von den, ich glaube, von dem gleichen Studio, das den Spider-Man-Film gemacht hat.
Ach, wirklich? Into the Spider-Verse?
Ja, ich glaube, das war
ja
den gleichen.
Okay, dann wird es auf jeden Fall gut geworden sein, weil der war ja auch echt beeindruckend gut.
Ja, der war super.
Der war wirklich gut.
Der war wirklich, wirklich.
Ja, gut, aber ja. Also. Würde ich wirklich, wirklich, wirklich gerne gucken. Werde ich mir mal reintun. Und ja, du hast recht, das ist natürlich aus heutiger Sicht für die Leute unvorstellbar. Ja, also, aber insgesamt technischer Fortschritt. Gestern, glaube ich, ist der Zuse Z3, wie alt ist er geworden? 80 Jahre? ich glaube, vor 80 Jahren wurde der erste Rechner gebaut.
Ja, das war aber nicht der Z3. Das war der Z1, wenn man das so sehen möchte. Was denn?
Stimmt, Z1. Ja. Zus-Rechner Z1, genau, okay. Aber ja, okay. Aber trotzdem halt irre. Ne? Also, wenn du bedenkst, was der konnte, nämlich nix. Und in Relation, ne, also zu heute. Und wie schnell wir innerhalb von einer Menschengeneration gekommen sind.
Aber der.
Also wir sind von einem größeren Taschenrechner zu alles, einfach einer unvorstellbaren Menge an Möglichkeiten gekommen. Ne?
Aber der Z1 war noch rein mechanisch, soweit ich weiß. Und die Z3, weil du ja auch gerade Z3 sagtest, war die erste mit Relais. Und die war von 41. Also die wirklich elektronisch war.
Ja, die ist 80 Jahre alt geworden, das Ding. Ne?
Ja. Hast du mal eine gesehen, ein Z3?
Nein, nee, habe ich nicht.
Im Deutschen Museum steht eine und die funktioniert sogar. Also die ist lauffähig. Und als ich mit meiner Frau im Deutschen Museum war in München, hatten wir das Glück, dass da gerade jemand rumgelatscht ist, der die Sammlung mit aufgebaut hat. Und der hat halt so einer kleinen Gruppe, die zufällig da war, halt mehrere Sachen erklärt. So verschiedene Exponate vorgeführt und unter anderem auch den Z3 angeworfen. Und den mal rechnen lassen. Und du siehst, also du kannst bei dem Z3 wirklich die Relais, also das, was heute in so einem millionenfach Transistor auf so einem Chip ist.
Was ist denn ein Relais?
Ein Relais ist ein Schalter. An, aus.
Mehr ist es nicht.
Nein, mehr ist es nicht. Kann an oder aus sein. Also Strom geht durch, Strom geht nicht durch.
Das war ein mechanischer Schalter oder ein?
Ja, genau. Das ist so ein mechanischer Schalter. Das ist eine Spule, wo oben so ein Schalter mit einer Feder quasi drauf ist, der immer offen ist. Und wenn du auf die Spule Strom gibst, erzeugt das ein Magnetfeld, das zieht den Schalter quasi dann runter und schließt den. Dann hörst du es klackern, also wenn dir an und aus geht. Wenn du in der Wikipedia mal guckst von der Z3, siehst du da sogar ein Bild von einem Z3. Da hast du so ein Bedienmodul, an dem du sitzt, mit so einem Schreiber, der dir quasi die Ergebnisse rausgibt, wo du Sachen eintippen kannst. Und das Rechenwerk sind halt diese verschiedenen Module, also diese ganzen Relais, wo du wirklich, was du heute, wie gesagt, millionenfach auf so einem Chip in deiner Hosentasche hast, wo du jedes einzelne Relais sehen kannst. Das heißt, du könntest an dem Ding quasi den Binärcode, mit dem es gerade rechnet, die Nullen und Einsen kannst du sehen, weil die Relais halt offen oder zu sind.
Das ist ja das, was die Leute dann in Minecraft nachbauen, oder?
Ja, genau, sowas
bauen. Es gibt doch diese Möglichkeit in Minecraft, sowas. Ich habe nie verstanden, wie es funktioniert.
Mit Redstone.
Unfassbar, mit irgendwie Fackeln, die dann einen eigenen Binärcomputer bilden.
Ja, genau, du kannst da so Logiken nachbauen. Und also, wenn man sich das mal angucken kann, Z3, ich habe sogar noch ein Video davon irgendwo, wo das Ding in Betrieb halt rumrechnet, als ich da war. Wirklich, also schönes Ding und auch super interessant, wenn man mal so sieht, wie sich früher, also wie sich die Computer entwickelt haben, ne? Und das muss man überlegen, das war in den 40ern und wir sind heute 80 Jahre später, wie du sagtest, hast du halt, also hat jeder Taschenrechner mehr Rechenleistung als die Dinger.
Ja, und das in diesem Zeit, ich meine, es gibt ja diese Regel, ne, dass sich die Rechenleistung verdoppelt, blablabla und so.
Ja, das Mooresche Gesetz nennt sich das und wird häufig fehlinterpretiert. Das ist nicht die Rechenleistung, die sich quasi verdoppelt, sondern die auf einem Chip integrierbaren Transistoren, die aber gleichzeitig gekoppelt sind mit Wirtschaftlichkeit. Also rein technisch wäre mehr möglich, aber das, was wirtschaftlich halt Standard ist, quasi. Also, dass sich das immer wieder verdoppelt.
Das habe ich übrigens nie so richtig verstanden. Also, Computerchips, ne?
Ja.
Okay. Da sind ja Transistoren drauf, ne?
Ja.
Und man ist mittlerweile in einem Bereich oder man war vor ein paar Jahren in einem Bereich, wo man sagte, man kann nicht einen Kern machen mit noch mehr Transistoren, sondern man macht mehrere Kerne, die miteinander arbeiten. Ne? 4-Kernprozessor, 6-Kernprozessor und
immer,
so weiter.
Es wird immer mehr integriert. Also du hast ja heute in den Computerchips, also in den Prozessoren, dann teilweise Grafik mit drin. Also man sieht das wunderschön hier an dem M1, gerade von Apple. Die haben ja alles Mögliche mit da reingepackt in den Chip quasi. Also ja, da werden immer mehr Prozessorkerne.
Warum macht man den Chip einfach nicht viel größer? Also warum macht man mehrere Kerne? Warum macht man nicht einfach einen Prozessor, der so groß ist wie ein iPad oder so, der unglaublich Rechenleistung hat?
Weil du das nicht weggekühlt bekommst, unter anderem. Also du kennst es ja schon von deinem Rechner, der irgendwie den Prozessor runterkühlt. Ne? Der Kühler da drauf, der ist, weiß ich nicht, so groß wie eine Karo-Kaffeedose oder so, ne? die eigentliche Fläche, die der kühlt unten, die ist aber nur so groß wie eine Briefmarke. Und du brauchst das, um diese Briefmarkengroße Fläche runterzukühlen. Wenn du den einfach noch größer bauen würdest, dann musst du noch mehr Leistung wegkühlen. Du hast dann irgendwann eine Herdplatte unter deinem Schreibtisch stehen, die du wegkühlen musst.
Okay.
Das ist unter anderem ein Problem. Abgesehen davon musst du ja auch, so Wafer gibt es in groß. Weiß nicht, das ist irgendwie wirtschaftlich. Also ich glaube, das größte Problem ist da höchstwahrscheinlich die Kühlung. Also das noch runtergekühlt zu bekommen. Den ganzen
Rest. Aber ich meine, man kriegt doch ganz andere Sachen gekühlt, oder? Also
naja, du darfst nicht unterschätzen. Also so ein Prozessor hat schon, also was der da an Leistung raushämmert, das ist schon echt wie eine Herdplatte, die du auf Zimmertemperatur runterkühlen musst. Also das ist halt unglaublich viel Leistung auf einer unglaublich kleinen Fläche.
Ich habe ja sowieso, also Reini, wirklich, das sind ja so die, für mich sind das so die Geheimnisse des Universums, solche Dinge. Also ich verstehe, ja, da sind Transistoren drauf und ich verstehe, ja, da werden, ja, nein, also im weitesten Sinne Binärcode-Entscheidungen und zwar milliardenfach in der Sekunde getroffen. Aber wie sich das dann umsetzt auf das Bild, was ich sehe und die Maus, die sich bewegt und von mir aus jetzt, wenn wir es hochfassen, Crysis 3, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich glaube, das ist so für mich so unvorstellbar komplex und dass es Leute gibt, die verstehen, wie es funktioniert und sowas auch noch machen können, das finde ich halt so unfassbar. Also ich hab keine Ahnung von Informatik, ich habe keine Ahnung davon, wie, also guck mal, ich bin ja nicht 86, sondern 36, aber ich weiß nicht, wie der Prozessor in meinem Handy erzeugt, dass mein Handy jetzt das und das anzeigt. Also natürlich grundsätzlich verstehe ich vielleicht, was der tut, aber genauer, was da geschieht, damit das passiert, keine Ahnung.
Aber ich glaube, das können die wenigsten, also selbst wenn du jetzt ein Spezialist bist, der sich irgendwie auf Prozessorarchitektur oder so spezialisiert hat und dabei Intel arbeitet. Das heißt noch lange nicht, dass der dir erklären kann, wie die Grafikkarte das Bild auf den Monitor bringt in allen Einzelheiten. Die Systeme werden halt immer komplexer. Deshalb haben wir in unseren Jobs ja immer höhere Spezialisierungen. Und wenn du so einen integrierten Schaltkreis jetzt irgendwo hast, ne, also so einen Chip quasi auf deinem Mainboard, bei so alten Sachen wie dem Gameboy, den alten Gameboys, da siehst du viele Sachen noch. Ne? Also da kannst du sehen, irgendwie, wenn du dich mit Schaltungen auskennst, besser als ich zum Beispiel, ich bin da nicht besonders gut drin, und dann siehst, okay, hier liegt die Spannung an und das passiert dann da und so weiter, dann siehst du noch was. Aber spätestens, wenn du an so einem integrierten Schaltkreis ankommst, da hast du halt irgendwie 50 Pins und du weißt, was da passiert, wenn du an Pin 1 und 2 Spannung anlegst, dann passiert an Pin 5 Folgendes. Was aber in dem Ding selber passiert, ne, das kriegst du halt auch nicht mehr hin. Da müsstest du dir dann die Architektur dieser integrierten Schaltung angucken, weil diese Computerchips sind ja nichts anderes als Schaltungen, die runtergeschrumpft sind, also die nochmal kleiner gemacht worden sind. Ich habe sowas tatsächlich in der Schule noch gelernt. Ich habe in der Schule gelernt, wie man aus Und-Oder-Gattern, also aus Bauteilen, also im Wesentlichen sowas wie Transistoren, wo du die Strom leiten, wenn an beiden Füßen Strom anliegt, dann ne, nennt man die Und-Gatter. Wenn an einem von beiden anliegt, nennt man die Oder-Gatter. Dann gibt es noch ausschließende Oder-Gatter. Also so aus Basis-Logik-Bausteinen, wie man daraus einen Taschenrechner baut. Das konnte ich sogar noch. Das würde ich wahrscheinlich sogar nochmal hinbekommen. Aber das ist halt auch weit entfernt von Crysis, ne?
Das ist weit entfernt von Crysis. Aber ich finde, also ich bin extrem beeindruckt von sowas, aber allerdings glaube ich auch nicht, dass man das als Otto-Normalmensch überhaupt, ohne sich da richtig reinzuknien, nachvollziehen kann jemals, oder?
Nee, das ist, also du brauchst halt für alle Spezialisten, ne? Also wie gesagt, Leute, die sich gut mit Schaltungen auskennen und so, die werden wahrscheinlich schon eine gewisse Affinität entdecken, also haben, dass jemand, der sich mit Prozessoren auskennt, dass der auch was mit Grafikchips und so weiter anfangen kann, ne? Aber so die Sachen zu designen und zu bauen, das ist dann auch wieder eine andere Geschichte, ne? Aber es gibt Leute, die das als Hobby machen. Ich habe weiß nicht, vor ein paar Tagen habe ich auf YouTube jemanden gefunden, das ist ein deutscher Hacker aus Berlin, der gerade die Apple AirTags gehackt hat. Also die Firmware von denen runtergezogen und Custom-Firmware drauf. Also der hatte Spaß daran. Und der hat noch ein anderes cooles Projekt. Und zwar hat der eine Platine entwickelt, also gebaut, wo du deinen alten Gameboy dran anschließen kannst, um Tetris mit deinem Gameboy übers Internet zu spielen.
Hä?
Du erinnerst dich dran, der alte dicke Gameboy Tetris, ne?
Ja, ja, klar.
Mit dem Link-Kabel konntest du gegen eine andere Person spielen.
Ja, ja, klar.
Der, also ich bewundere diesen Menschen, der hat sich hingesetzt, hat sich hat zwei Gameboys verbunden mit dem Linkkabel, hatte das Signal dieses Linkkabels abgegriffen, sich mit dem Oszilloskop angeguckt und hat reverse-engineert quasi, was dieses Signal ist. Ne? Also wann der Gameboy welche Signale zum anderen Gameboy schickt und wie dieses Spiel dann abläuft, also wie die kommunizieren. Das hat der nachgebildet in einem Programm. Und hat dann eine Platine und ein Programm gebaut, wo du dein Linkkabel von deinem Gameboy an deinen Rechner anschließt und dann gegen jemand anders spielen kannst, der das gleiche Setup bei sich stehen hat. Und das ist so, als ob ihr mit euren Gameboys wie vor 20 Jahren nebeneinander sitzen würdet. Und dann könnt ihr gegeneinander Tetris spielen.
Das ist unfassbar aufwendig sinnlos, oder?
Nein, das ist super geil. Das hat nämlich noch ein paar. Das hat noch ein paar andere Folgen. Das hat nämlich noch zur Folge, dass du das Spiel erweitern kannst, und zwar Tetris Multiplayer. Weil jetzt das Spiel nicht mehr von einem Gameboy gehostet wird, sondern von einem Server, können 5 oder 6 Leute parallel gegeneinander Tetris spielen. So ein Deathmatch.
Okay, das ist cool.
Das ist schon ziemlich geil. Aber ich finde es überhaupt geil, sich hinzusetzen und sowas, an sowas rumzubasteln, das hinzubekommen, finde ich bewundernswert.
Ja, ist es ja auch. Ist ja, also auf jeden Fall. Aber da befinden wir uns einfach in einem Bereich, wo ich schon gar nicht mehr folgen kann. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, was Reverse Engineering in dem Fall bedeutet, Rani. Es klingt leider peinlich, aber ich verstehe es nicht.
Das bedeutet, du guckst dir an, was der für Signale hin und her sendet. Na, du siehst ja immer nur so Spannungsspitzen oder so und versuchst aus diesen Signalen, wenn du an dem einen Gameboy, sagen wir mal, ein Spiel startest, dann guckst du, was an Signalen rübergeht und wenn das Spiel läuft und so. Du guckst dir halt zu verschiedenen Zeitpunkten immer die Signale an und versuchst daraus Rückschlüsse zu ziehen, welche Signale der Gameboy erwartet und senden muss, um so ein Spiel zu starten. Also welche Teile dieser Signale, die du da misst, was bedeuten?
Kennst du diese dunkelhäutige Frau aus Amerika, die zu einem Meme geworden ist, wo drunter steht, ain't nobody got time for that? Und das denke ich bei sowas immer. Wer hat genug Zeit in seinem Leben, um sich hinzuhocken, sich anzuschauen, reverse-engineering, was für ein Signal aus dem Gameboy rauskommt? Nee, das ist einfach...
Das sind Menschen, die an sowas Spaß haben und sich mit sowas halt beschäftigen. Wie gesagt, der gleiche Mensch hat sich gerade hingesetzt und jetzt irgendwie, weiß nicht, wie lange sind die AirTags raus? 2 Wochen? 3 Wochen? Halt die AirTags gehackt.
AirTags sind die Dinger, sind nichts anderes als piepende Schlüsselbünde, oder?
Ja, genau, also, genau, die Teile. Aber
ich verstehe nicht ganz, was ist da denn jetzt die Innovation? Das gab es doch im Teleshop schon vor 25 Jahren.
Du kannst die Dinger mit deinem Handy orten.
Ja gut, aber damals gab es halt, bei dem Ding gab es irgendwie, du konntest dir so ein Teil an Schlüsselbund hängen und dann hattest du halt ein anderes Teil, das konntest du irgendwo hinlegen, wenn du da draufgeklickt hast, hat das Schlüsselbund gepiepst. Jetzt kannst du halt das Handy drücken.
Ja, aber jetzt kannst du sehen...
Das ist die innovativste Idee aller Zeiten. Irgendwie haben alle abgejizzt auf diese AirTags und ich weiß überhaupt nicht, warum.
Ja, also so innovativ toll ist das auch nicht. Also sowas gab es vorher auch schon. Aber das ist jetzt halt wieder schön implementiert und so. Und du kannst damit halt mit diesem Find My iPhone, Find My Mac, Find My was weiß ich nicht was, kannst du jetzt halt tatsächlich orten sehr genau, wo sich die Dinger befinden. Ne? Also jetzt nicht nur, es piept irgendwo in deiner Wohnung, sondern kannst auch sehen, liegt im Büro. So in etwa.
Ja, ne? Das ist ganz cool.
Mit GPS und was weiß ich nicht was. Also was ich daran cool fand, an dem Menschen, der das gehackt hat, ist, dass in dem AirTag halt Chips drin sind, die auch im iPhone verbaut sind. Ne? Also wenn du weißt, wenn du die Chips in dem AirTag hackst, dann hast du am Ende halt auch was du anwenden kannst auf die Chips, die halt am Ende im iPhone drin sind und so. Und da sind wir dann ganz schnell in einem Bereich, wo es um Computersicherheit geht. Ist ein faszinierendes Ding.
Ja, ist es.
Entschuldige.
Und nun zu, nein, hey, völlig legitim. Ich bin da nur wirklich, ich komme mir da immer so ein bisschen dösig vor, weißt du, weil da hört es bei mir einfach komplett auf. Ich bewundere das, wenn man sich damit auskennt. Ich finde das toll. Klingt jetzt so doof, so wie so ein Vater, aber ich finde es toll, wenn man das kann, aber ich bin einfach zu alt geworden, um es noch zu lernen.
Ja.
Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du unbedingt nochmal lernen möchtest, Rainer?
Klavierspielen.
Ich will auch Klavier spielen lernen.
Aber ich, ehrlich? Also ich habe zumindest mal angefangen, ein bisschen Klavier spielen zu lernen. So ganz, ganz wenig konnte ich sogar mal. Ich müsste damit nur mal wieder anfangen und das mal ordentlicher durchziehen. Aber Klavier spielen. Was ist
denn Klavier?
Ich hatte ein Digitalpiano, das ich allerdings verkauft habe, weil das nicht in unsere neue Wohnung passte, von den Abmaßen her. Ich habe mir aber heute ein neues bestellt.
Ernsthaft?
Ja.
Dann ist ja der Entschluss, das alte zu verkaufen, ziemlich dämlich gewesen.
Nein, das passte nicht in unsere Wohnung von den Abmessungen.
Ach, jetzt hast du ein kleineres bestellt.
Ich habe ein kompakteres bestellt.
Du bist für mich auch so ein bisschen der Typ, der creepige Typ, der bei Wir sind Helden im Hintergrund Keyboard spielt. Also, das passt schon gut zu dir. Ich finde, du bist entweder Bassspieler oder Keyboardspieler. Keyboardspieler waren aber bei großen Bands immer die dann doch eigentlich geil sein wollten, aber es nie so waren, weil dann hast du manchmal so, weißt du, bei so ganz großen Rockbands oder so, hast du einen im Hintergrund, der so drei Keyboards spielt, die so übereinander postiert sind. So. Police hatte, glaube ich, sogar einen auch. Nee, Police nicht. Aber jedenfalls gab es relativ.
Also das beste Beispiel für einen schrägen Keyboarder ist ja wohl Rammstein.
Stimmt, da macht es ja Flocke, ne? Flocke ja. Oder Flake. Flake, glaube ich, ist es, ne? Das ist der Dünne.
Ja.
Der Dürre.
Auf jeden Fall wirkt der immer leicht verrückt.
Ja, aber was? Ist auf jeden Fall eine strange Nummer, glaube ich. Kennst du die Story von dem Typen im Nahkauf an der Ostsee?
Nee.
Wir kommen rein in den Supermarkt an der Ostsee und da sitzt ein junger Mann mit ganz langen braunen Haaren in einem Kostüm, also in einem Anzug, das eindeutig eher ein Mitarbeiter des Ladens war. Und er hatte wohl seinen Chef davon überredet, dass er im Eingangsbereich direkt neben dem Obst musizieren dürfte zur Begrüßung.
Ah doch, ich glaube, das hast du mal erzählt.
Und wir kommen da rein und er hämmert sich einen ab auf dem Keyboard, aber so richtig. Ich meine, so das Problem war, er konnte nicht spielen. Also es war wirklich nicht gut. Also es war wirklich so, wo du so dachtest so, puh, okay, die Freunde haben ihn angelogen, als sie gesagt haben, ist gut. Und dann steht er da und hämmert sich in Doofen auf zwei. Er hatte sogar zwei Keyboards aufgebaut, also übereinander, ne?
Ja,
also wirklich so Phantom der Oper mäßig orgelt er sich ein. Und dann guckte ich ihn wirklich so irritiert mit halb offenem Mund an, weil ich dachte, so, das ist irgendwie eine Art versteckte Kamera und gleich kommt Guido Kanz aus dem Busch. Und er schaut mich nur so an und sagt, alles echt, keine Tricks.
was spricht denn für dich dagegen, Klavierspielen zu lernen und dieser Mensch zu werden?
Der Mann, der bei Nahkauf orgelt?
Ja.
Ja, da spricht nichts gegen, Reini, das ist richtig. Dass nee, ich sehe mich ernsthaft in Zukunft auch in größeren Einzelhandelsläden vielleicht ein bisschen orgeln.
Nee, aber warum möchtest du denn Klavier spielen lernen? Also gibt es einen Grund?
Meine Oma hatte ein altes, komplett verstimmt. Ach, schau mal, das ist doch ein, das nennt man doch ein Klavinova, was du da hast, oder?
Nein, tut man nicht. Klavinova ist eine andere Klasse. Das ist ein Arius, was ich mir da kaufe. Ein Yamaha YDPS 34. Das ist das kompakteste Digitalpiano von Yamaha, das es gibt. Also das schmalste. Und genau sowas habe ich gebraucht. Ich hatte vorher ein anderes von Yamaha, das eher klassischer aussah. Das war aber ein bisschen ausladender und das passte nicht.
900 Euro?
Ja, was glaubst du denn, was sowas kostet? Das ist noch ein günstiges.
Ich hätte auch gerade gedacht, es müsste eigentlich teurer sein, ja. Meine Frau kann ja Klavier spielen, ne?
Oh, echt?
Ja, die kann Klavier spielen, macht's aber nie.
Die feine Dame, verstehe.
Ich bin mit Mädchen zusammen, das was kann, ja, ist ja auch wichtig. Ich weiß, sieht schon, dieses Yamaha-Ding sieht schon, sieht so ein bisschen.
Warte, billig?
Ja, nee, nicht billig. Sieht nicht billig aus, sieht einfach aus wie der Typ, der halt sagt, alles echt, keine Tricks.
Ja.
So Klavier gewollt, aber nicht gekonnt. So wie nee, eine Gitarre, aber eigentlich irgendwie die Saiten fehlen. So.
Ey, das ist sehr bewusst, sehr schlicht gehalten und sehr, sehr also schmal auch, damit es halt in die Wohnung passt. Ein richtiges Klavier hätte ich auch gerne, fände ich auch toll, aber da musst du halt auch ne, so das Ding einmal im Jahr oder so stimmen lassen. Du musst.
Ich glaube, der Hauptgrund, warum ich das persönlich zum Beispiel möchte, ist, weil es eines der ganz wenigen Instrumente ist, die man zumindest intuitiv so ein kleines bisschen hinkriegen kann. Weißt du, die ersten 6 Monate Trompete spielen sind das hier.
Pff, pff, pff. Ja.
Und dann bist du froh, wenn du so, ne, weißt du, und das machst du dann ungefähr 10 Jahre lang, hörst dir Miles Davis dabei an, denkst, du wirst mal ein geiler Trompeter und am Ende stehst du irgendwie bei der Karnevalskapelle Essen-Herne und bläst, ich weiß nicht, zu, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner, den Trompetensound. Das ist so das Maximum, was man in dem Bereich erreicht. Aber auf dem Klavier, wenn man das so mittelmäßig kann, dann reicht das schon für feuchte Hose.
Das klingt schon gut, ne? Ich habe auch mal gesagt, du musst eigentlich nur drei Stücke auf dem Klavier spielen können. Das reicht. So eins auf der Party, um die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, ein zweites nochmal so zum Angeben und das dritte, wenn du dich 10-mal hast bitten lassen. Also mehr musst du nicht können.
Ja, okay, eins mache ich noch. Sucht euch an, ach, da sagt einer Autumn Leaves. Und dann hört keiner Autumn Leaves und sagt, ich hab's noch gehört. Okay, jetzt für euch, Autumn Leaves.
Was würdest du denn eher spielen wollen? Eher sowas Klassisches oder?
Ja.
So Chopin?
Nö, also weiß ich nicht, ja. Chopin. Oma hat ihn immer Chopin genannt. Chopin, Heiner Chopin.
Chopin und Beethoven, ne?
Genau, Beethoven und Chopin. Ich fände einfach den Gedanken schön. Ich glaube, dass das auch sehr, also wenn ich zum Beispiel arbeite und ich muss mich wirklich konzentrieren, ich habe beim Schreiben früher oft Songs gehört, so Sachen wie Elliot Smith und so. Und dann irgendwann, also ruhige Musik, Singer-Songwriter-Sachen, hat mich dann doch gestört, dass sie singen beim Schreiben. So, das ist mir dann irgendwie dazwischen gekommen. Und dann bin ich wirklich so auf die Spotify-Playlist Calm Piano und so gelandet.
Ja, ich höre mal Peaceful einfach Piano.
Peaceful Piano, genau, das höre ich auch. Ja. Und dann, das klingt ja eher so, als würde eine langhaarige Frau irgendwie bei The Ring versuchen, Samara zurückzutreiben. Also es ist ja wirklich so
Es hat so was Ruhiges, ne?
Ja, es ist wirklich ruhig. Ne? Und ich mag das sehr gerne. Also das würde ich gerne hinkriegen. Ich kenne jemanden zum Beispiel, einen Profi-Pianisten, der hat sich verschuldet für 400.000 Euro hat er sich einen weißen Steinway-Flügel gekauft. Oder irgendwie jedenfalls, weiß ich noch, dass er 400.000 Euro für diesen Flügel ausgegeben hat. Und den hat er mir dann gezeigt. Und ist jetzt kein weltbekannter Pianist, wo man sagt, ja, den hat er aus der Portokasse bezahlt, sondern er hat sich halt, glaube ich, 390.000 Euro Kredit dafür geholt.
Ich stell mir das Gespräch bei der Bank vor, so, ich bräuchte 390.000 für einen Flügel. Ja, nee, aber er ist weiß. Ach so, ja, dann? Hier, nimm.
Also 400.000 ist auf jeden Fall eine Ansage für so einen Flügel, der ist so auch alt und was weiß ich.
Ja, aber wenn du den siehst, wahrscheinlich hat er Beethoven sitzt, persönlich drauf gepisst oder so.
Ja, an diesem Flügel hat Beethoven sich persönlich eingenässt, als er schon dement war. Er hat nichts mehr gehört, hat schon leicht einen fahren lassen, aber dann, hier sind noch Abdrücke auf dem Schemel von Beethovens Arsch. Das ist toll. Nein, aber wenn du den einmal siehst, erstens kann er natürlich grandios Klavier spielen, also auf einem Niveau, das weder du und ich jemals annähernd erreichen könnten, weil der nun mal Klavierlehrer, Profi-Pianist ist und so, das ist einfach beeindruckend. Aber mit was für einem, ich glaube, du könntest dem alles wegnehmen, du könntest ihm seine Wohnung finden, du könntest seinen Garten niederbrennen, wahrscheinlich auch seine Frau erschießen, aber du könntest auf gar keinen Fall diesen Flügel anfassen.
Ja.
Dieser Flügel ist für den eine Religion, so, ne? Der lebt dafür und deswegen waren diese 400.000 Euro zwar eine Menge Geld, aber wiederum auch nicht, also auch angemessen, wenn du bedenkst, dass das sein Lebensmittelpunkt ist. Der liebt nicht so sehr wie diesen Flügel. Und der hört natürlich auch Dinge, die, ich meine, du kennst ja unseren gemeinsamen Freund Pede, ne?
Ja,
Pede ist ja Profi-Gitarrist und der hat, glaube ich, so 12, 13 Gitarren oder sogar mehr und eine davon hat er ja auch selbst gebaut. Und wenn er mir dann vorspielt, die klingt so, spielt halt einfach exakt das Gleiche. Und für mich klingt es auch sehr, sehr, sehr ähnlich.
Ich kenne das Gefühl.
Er dann so, nein, das ist überhaupt nicht das Gleiche, hör nochmal. Und er kann ja wirklich wahnsinnig gut Gitarre spielen. Du sitzt da und sagst dann so, ja, du hast recht, der klingt wirklich ganz anders.
Ja, jetzt höre ich es auch.
Genau, jetzt habe ich es auch gerade gehört. Ja, der ist hier trockener, das Holz. Das Holz habe ich sehr, das ist Mesquite-Holz, das habe ich 12 Jahre selber gezüchtet. Und denkst so, ja, okay, es klingt wie eine Gitarre, Digga, aber ist okay. In dem Bereich halt nur mal, wie Leute da abgehen können. So, ne?
Also ich bin dann auch eher so der Hobbyspieler, der irgendwie stümperhaft versucht, irgendwie das ein oder andere nette Stück auswendig zu lernen, bei dem man sich dann entspannt, wenn man es spielt. Na, also ich würde auch gern irgendwie so die Peaceful Piano Playlist einmal hoch und runter spielen können, aber bei irgendwas Leichten von Jan Tiersen hört es bei mir dann auch schon auf.
Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie isst kein Brot, Reini, spiel nochmal unser Lied. Das wäre das nicht schön, Reini, wenn wir eine Alliteration am Arsch Live-Show im Sommer machen und wir können ja jetzt schon mal spoilern, es wird welche geben, Boys, ihr könnt kommen. Wir werden im Ruhrgebiet auftreten, es wird heiß werden, wir werden in Nordrhein-Westfalen am Start sein. Wenn wir dir da ein Klavier hinstellen und ganz am Ende der Show rasiere ich dir nochmal den Kopf und du spielst währenddessen My Way.
Ja, genau. Eher alle meine Entchen oder so. Viel mehr werde ich bis dahin nicht hinkriegen. Also wie gesagt, ich mache das ja auch nicht, also ich mache das für mich tatsächlich. Also das ist eine Sache, die ich für mich mache, wo ich sage, so dabei kann ich mich entspannen und vielleicht meine Frau, die das gerne hört, wenn ich irgendwie zwei Tasten gleichzeitig drücke und die da schon, also die mich so sehr liebt, dass sie dann schon begeistert guckt.
Genau, richtig, aber spätestens nach einem Monat gibt es dir Geld, damit du wieder aufhörst. Ja,
deshalb,
hast du meinen Yamaha Y34 gesehen? Nein. Und im Hintergrund sieht man den Ebay-Wagen, der so wegfährt.
Nein, deshalb ja ein Digitalpiano. Da kann man Kopfhörer dran anschließen.
Oh, das ist allerdings ganz gut, ne?
Ja, es gibt tatsächlich auch so Silent-Klaviere, also richtige Klaviere, die allerdings auch gedämpft sind und so, oder wo du dann auch Kopfhörer dran anschließen kannst, dass du deinen Nachbarn nicht auf den Sack gehst. Das ist ja der Nachteil.
Doofe Frage, hat das denn einen Tastendruck wie ein Klavier?
Ja, hat das. Also gewichtete Tasten hat das und auch eine Anschlagdynamik und so. Also das ist wie ein richtiges Klavier, allerdings die günstige Variante davon, also ist so eine standardgewichtete Tastatur von Yamaha, die gibt es noch eine Nummer besser und dann gibt es natürlich auch noch richtige Klaviere, aber das kommt einem richtigen Klavier schon sehr nah. Also es ist so mit Widerstand und so. Ist nicht wie so ein Keyboard, so Plastiktasten, das nicht.
Aber wie willst du es denn mit einer Lehrerin machen oder wie willst du es machen?
Ich hatte tatsächlich mal ich sag zu oft tatsächlich, fällt mir gerade auf. Ich hatte wirklich mal, ja tatsächlich, ich hatte mal eine gute Freundin, die Klavierlehrerin war, die mir mal ein paar Stunden Klavierunterricht gegeben hat und da habe ich ein bisschen was gelernt und ansonsten, weiß nicht, würde es wahrscheinlich erstmal so probieren und wenn ich selber nicht mehr weiterkomme, mir mal einen Klavierlehrer oder eine Klavierlehrerin
suchen. Wie probiert man das, Reini?
Du nimmst dir ein Buch mit so Anfängerstücken und so. Und so, weiß ich nicht, die russische Klavierschule oder was auch immer da gibt.
Ach, kannst du Noten lesen?
Ja, das kann ich. Das habe ich auch in der Schule noch gelernt.
Also du kannst nicht Noten lesen?
Ja, ich bin nicht gut da drin und auch nicht schnell und brauche da ein bisschen, aber das kommt mit der Zeit. Zumindest war das bei mir so beim Klavierspielen, du liest auch nicht Note für Note dann ab, ne, wenn du irgendwas so vom Blatt runterspielst. Sondern vom Blatt runterspielen. Das hört sich an, als ob ich hier irgendwie Bach und Rachmaninow oder sowas spiele. Das ist tatsächlich, da ist es schon wieder.
Wenn du improvisierst.
Ja, es ist eher so, wirklich, also so ganz, ganz einfache Sachen von Jan Tiersen. So jeder, der ordentlich Klavier spielen kann, denkt sich so, okay, der kann gar nichts. Das ist halt so. Wenn du sowas spielst, du musst gar nicht Note für Note lesen, sondern eigentlich nur Abstände sehen. So, du weißt, du fängst auf einem C an oder so, guckst, siehst die Noten und siehst, okay, die nächste ist zwei Töne höher. Ne? Da musst du nicht wissen, dass das ein E ist. Da siehst du einfach auf der Tastatur, okay, ist zwei Tasten weiter.
Okay.
Also du
weiß gar nicht, warum ich das
Abstände gerne
machen wollte. Ich glaube irgendwie dran, dass es mich beruhigen würde und mir guttun würde. Wahrscheinlich riecht es mich wahnsinnig auf und ich trete das Scheiß ja mal direkt aus dem Fenster.
Ja,
oder fass es nie wieder an.
Leg dir sowas doch mal zu. Und nimm,
ich leg mir da, hör zu, Reini, ich lege mir das auch zu. Sommer 2022, das große AA-Klavierkonzert. Du und ich spielen um die Wette alle meine Händchen zwei Stunden.
Dann möchte ich bitte so einen Flügel haben und entweder möchte ich oder du in einem roten Kleid auf diesem Flügel liegen.
So ein transparenter, komplett aus Plexiglas gemachter Flügel. Ich liege auf einem roten Kleid auf diesem Flügel. Schau dich verliebt an, nippe an einem Sektglas, wie die junge Michelle Pfeiffer bei den fabelhaften Baker Boys. Boah, Reini, allein der Gedanke, ne?
Ja, widerlich, oder?
Absolut widerlich. Ja. Du bist nackt. Man sieht deine kleinen behaarten Arschbacken auf dem Schemel, auf dem schon Beethoven verreckt ist. Das ist wirklich bitter. Beethoven war ja taub, ne? Am Ende. Nicht nur am Ende, sondern ziemlich lange schon. Also,
War das nicht fast alle? Also,
der war wirklich taub. Also taub. Komplett Feierabend-taub. Nichts mehr, weißt du? Und das ist ja, und der hat weiter komponiert. Das ist ja das Beachtliche. Er konnte gar nicht mehr hören, was er komponiert hat. Ja. Es gab irgendwie eine Frau, die ihm das mit. Also es gibt irgendwelche irren Geschichten, wie der versucht hat, die Musik zu spüren, während er sie komponiert hat.
Und warst du mal im Beethovenhaus und so?
Nee.
Das ist ja gar nicht so weit weg, ne? Bonn?
Ja, ist in Bonn.
Ich war da
aber,
schon.
Aber, ja, Reini, du bist auch ein weit gereister Mann.
Ich bin ein Mann von Welt, mit Kultur. Also ich hab halt sowas wie Kultur.
Du hast ein fucking Spaghetti-Monster auf deinem Oberschenkel, du blöde Sau.
Es ist mein Arm und nicht mein Oberschenkel. Ach,
das kann man ja nicht unterscheiden von der Dicke her, ne?
Dummer Pisser.
Ihr Lieben, das war mal wieder eine sehr schöne Folge. Alliteration am Arsch, das haben wir sehr genossen.
Es fehlt noch Musik. Wir haben die ganze Zeit über Musik geredet, dann empfehl mal Musik.
Jetzt ja, was denn? Beethoven oder Schöppen. Nein.
Schöppen, ja. Genau, Schöppen. Schöppen.
Ja, ich tue Jan Thiersen drauf, einfach nur damit eine kleine Reminiszenz an dich, Reini. Das wunderschöne, ja, hier der Klassiker, ne? Kennt ja jeder.
Was soll das sein?
Ja, ich kann den nicht aussprechen, jetzt Französisch. Soll ich das vorlesen, wie das heißt, das Lied, das bekannt ist? Hast du das nicht gehört? Nee, ne? Konntest du nicht hören, ne?
Das mit MIDI am Ende?
Ja, hier, ich tue es erstmal auf die Playlist drauf.
Warte, kann ich jetzt auf der Playlist gucken, oder?
Ja, kannst du auf der Playlist. Ich hab's noch nicht drauf. Ich finde sie gerade nicht. Wo ist sie?
Unter Alliteration am Arsch-Playlist.
Danke, Reini. Habe ich die
bitteschön, gewünscht? Bitteschön. Ist von, ja. Also es gibt sie noch. Ich sehe sie noch.
Ah, sie ist ganz oben gewesen. Ah, da, okay. Das heißt, Comptine du entre été et après midi.
Ja, das war unser Hochzeitslied.
Wie kreativ.
Ja, ne? Richtig, ja. Nee, ich mag das halt sehr, ne?
Das ist ja auch schön.
Ich finde das schön. Und okay, wenn wir heute bei Klassik sind, dann hätte ich gern die Mondscheidensonate und zwar den ersten Teil, nicht den dritten. Den dritten spielen immer die Poser, wenn sie sich an ein Klavier setzen.
Ist das so?
Ja.
Die Mondscheidensonate.
Ja, wenn du reinhörst, weißt du auch warum.
Ich höre mal rein.
In den dritten?
Ah, nö, ich weiß jetzt gar nicht, welcher von denen das ist hier.
Du erkennst den dritten, wenn du ihn hörst.
Ja,
mach mal an.
Ja, ich mach an, aber du kannst nicht hören,
weil ich erste.
Bin hier. Ja, dann nehmen wir den, komm.
Ja, den hätte ich auch gerne.
Justus Franz, toller Typ, den kennen wir noch. Mein Opa hat den immer so gern gesehen.
Wahrscheinlich sind das alle drei hintereinander, weil es geht 8 Minuten. Aber ist egal, ja, ist schön.
Ja, Gott, da müssen die Leute durch, die werden sich wundern. Wenn jemand nur die Alliteration am Arsch-Playlist verfolgt, aber gar nicht unsere Folgen hört, dann denkt er auch, jetzt sind sie endgültig wahnsinnig geworden. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt fangen sie auf, sich so eine Scheiße aus und denken, warum muss ich mir das denn jetzt anhören? Reini, möchtest du zum Abschied nochmal was sagen?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin für heute durch. Heute ist Vatertag gewesen.
Heute ist Vatertag, ja.
Mein Vater
hat meinen Vater angerufen, ich habe gesagt, Glückwunsch zum Vatertag. Und er hat gesagt, hör bloß auf. Das war seine Reaktion. Er war berührt.
Ich habe meinem Vater zum Vatertag immer eine Dose Tabak geschenkt. Da hat er sich immer sehr drüber gefreut.
Ach, wie schön. Was für ein schönes Geschenk.
Ja. Hier,
eine
Vater.
Schöne Dose
Drogen.
Hier, Papa, ein paar Drogen.
Aber er ist nicht an Lungenkrebs gestorben.
Das ist schon mal sehr vorteilhaft.
Ja,
ich habe meiner Mutter immer die Zigaretten überall versteckt und weggeworfen.
Ah,
und
so. Stimmt.
Das hat leider trotzdem nicht geholfen.
Bei deiner Mutter war es auch Lungenkrebs tatsächlich, oder?
Ja.
Ah, okay, bei meinem Vater war es Prostata. Aber Rauchen ist so oder so ja wahrscheinlich krebsfördernd, ne? Also egal wo.
Für alles, egal wo das. Also da gibt es wirklich. Also vom Augballen bis zur großen Zehe kannst du überall Krebs durchs Rauchen kriegen.
Liebe Jungs und Mädels, nicht rauchen. Wobei, das muss man denen heute nicht mehr sagen. Die rauchen ja alle nicht mehr. Die coolen Kids rauchen nicht mehr.
Die sind nicht mehr, die rauchen nicht mehr. Das ist vorbei. Rauchen stirbt aus und das ist eine der wenigen zivilisatorischen, wirklich guten Entwicklungen der letzten 20 Jahre, dass Rauchen uncool geworden ist.
Weißt du, die ziehen sich Meth durch die Nase, ne, und schmeißen Pillen, aber Rauchen ist uncool geworden.
Ja, sich ein paar Oxys droppen, mein Gott, was soll's, dann zappelt man halt mal ein bisschen ab im Berghain, aber Rauchen uncool und ungesund. Ob man sich ein paar Gehirnzellen auf ein paar Ecstasys raushaut. Hast du mal Ecstasy genommen, Reini?
Nee, habe ich nicht.
Kann ich mir bei dir auch nicht wirklich vorstellen.
Fände ich, also MDMA fände ich tatsächlich noch irgendwie, ich muss dieses Wort loswerden, MDMA fände ich aber echt noch interessant. Weil, also,
ja, Reini, also ganz ehrlich, wenn es wieder losgeht, droppen wir uns mal ein paar, stellen uns irgendwie oberkörperfrei mit weißen Handschuhen, lassen im Hintergrund die Mondscheinsonate laufen in der Fußgängerzone und geben alles.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das eine gute Idee ist, wenn man eh so leichte Probleme damit hat, gerade irgendwie so mit dem Empfinden von Freude, Ähnlichem und so, sich dann irgendwie was Psychoaktives, was einen glücklich macht, reinzuhauen. Ich weiß nicht.
Ach ja,
der Drop danach könnte böse sein.
Ja. Weißt du was, wir stehen da nackt mit unseren Oberkörpern in den weißen Handschuhen und wenn einer vorbeikommt und uns anschaut und wir tanzen währenddessen, dann schauen wir ihn nur an und sagen, alles echt.
Ja, keine alles Tricks. Echt, keine Tricks.
Das, ich hab dich lieb, Reini, bleib ja, gesund, Küsschen auch. Und bis ganz bald.
Tschüss.
Tschüss, ihr Süßen.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.